Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Heute neben mir Christian Haupt. Herzlich willkommen, danke, dass du dabei bist.
Ja, hallo, danke, dass ich da sein darf.
Frisch gebackener Ironman-Weltmeister in der Age Group Klasse 40 bis 44.
Wenn so ist es.
Richtig, ja. Habe ich richtig, ne? Gleich kommt das Foto, hätte ich abgucken können. Wir haben uns verabredet zu dem Podcast, da wusste ich noch gar nicht, dass du letztendlich Weltmeister bist. Also wir haben uns vorher schon verabredet, weil mich ultra interessiert hat, wie ist das, auf Nizza zu starten, wenn es nicht Hawaii ist und so weiter. Ne? Da gehen wir später mal drauf ein, wie ist das Gefühl, ist das das gleiche wie Hawaii, ist das ein anderes Feeling und so weiter. Mhm. Da war mir gar nicht bewusst, dass du das ganze Ding auch gewinnen kannst. Also, dass du es kannst, hast du in der Vergangenheit bewiesen, aber da komme ich später auch dazu, ob du dir da vorher so sicher warst oder nicht. Ja. Und da werde ich dich noch fragen, will ich nicht zu weit vorgreifen. Was ganz spannend ist, du warst tatsächlich vor fast genau 100 Folgen schon mal hier. Und wir sind jetzt bei Folge 123, also wir sind noch gar nicht, also sind tatsächlich 100 Folgen dazwischen. Und das war am 19. Oktober 2019.
Ja.
War das auch direkt nach der WM oder vor der WM? Wann ist denn die immer in Hawaii?
Wie viel Oktober?
19.
Dann war es direkt danach, da war es immer noch der, oder ist es ja noch der zweite Samstag im Oktober.
Dann warst du wahrscheinlich auch Weltmeister. 19 warst du?
Hast nee. 19, da war ich Profi. Das
war die Profi-Geschichte, genau. Deswegen, wir werden heute auf deinen Werdegang mit Mountainbiken und so weiter und wie oft du Weltmeister warst, da gehen wir gar nicht so im Detail drauf ein. Ich weiß nicht, ob ich die Leute zur alten Folge hinschicken soll, wenn die das interessiert, weil da war ich ja nun so Folge 22, war ja noch so ein bisschen anfängerhaft. Ich hoffe, das kommt, aber wahrscheinlich trotzdem spannend. Ich verlinke das auf jeden Fall und war mir nicht bewusst, dass jetzt genau 100, fast genau 100, das war cool.
Ja,
bevor wir jetzt zu den AB-Fragen, ich habe immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen und daraus erstelle ich später ein psychisches Profil aus meinen Gästen, je nachdem, was sie antworten. Ja. Du darfst auch deine Antwort begründen und darfst deine Antwort auch theoretisch sagen, okay, ich weiß nicht, was besser ist oder schlechter.
Okay.
Hab da ein paar lustige Fragen rausgesucht und auch ein paar interessante, glaube ich. Vorher ein Gruß von unserem Sponsor. Heute mit dabei Löwenanteil. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Ja, der ein oder andere hat den Namen vielleicht schon mal gehört, weil vor anderthalb Jahren habe ich das Ganze mal schon mal gepickt hier im Podcast und habe diese Gläser damals entdeckt und habe gesagt, das ist ja geil. 570 Gramm, also wirklich ein großes Glas mit proteinreichen Essen in Bio-Qualität, weil das Ganze ist Löwenanteil und viele von euch haben das gehört und haben mich später darauf angesprochen, zum Beispiel bei der Vereinsgründung. Immer wieder kommen Leute auf mich zu und sagen, danke für den Löwenanteil-Tipp. Deswegen hoffe ich, dass der eine oder andere sich jetzt freut, diesen Tipp hier auch nochmal zu bekommen im Rahmen dieser Partnerschaft. Ja, was ist Löwenanteil? Löwenanteil sind Fertiggerichte, aber nicht einfach nur Fertiggerichte, sondern sehr, sehr hochwertige Fertiggerichte. Alles in Bioqualität, was mir sehr wichtig ist. In großen Gläsern, das heißt, so ein Glas ist zwar nicht billig, aber ihr habt auch 570 Gramm. Das sind eigentlich 2-3 Mahlzeiten, je nachdem, ob man es als Beilage nutzt oder als Familie isst und so weiter. Ich hau mir auch manchmal schon so ein ganzes Glas rein, wenn ich viel Sport gemacht habe. Also das geht auch. Aber das ist halt auch eine schöne Größe, wo man sagen kann, okay, eine halbe Portion heute, die nächste Portion morgen oder übermorgen und man hat ein bisschen weniger Verpackung, ist auch immer ganz gut. Es gibt 8 verschiedene Sorten, das heißt, ihr habt auch eine schöne Vielfalt drin, also esst nicht immer das Gleiche. 6 davon sind sogar vegan, also rein pflanzlich. Sweet Chili, Kichererbsen-Curry, African Bowl, Chili Vegano, Linsen à la Provence und Berglinsen-Eintopf. Dazu noch 2 nicht-vegetarische Gerichte, einmal Chipotle Chili und italienischer Bohneneintopf. Ja, guckt euch das auf der Webseite löwenanteil.com mal an. Da ist für jeden Geschmack was dabei. Ich habe jetzt hier mal diesen Berglinseneintopf. Ja, und die Zutaten, Gemüsebrühe, Berglinsen, Karotten, Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbiskerne. Das ist mir immer wichtig, dass die Zutaten halt alle natürlich sind und da nicht irgendwas Komisches drin ist. Das Ganze in Bio-Qualität, was will man mehr? Ja, und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, benutzt den Rabattcode BIKE einfach auf der Webseite löwenanteil.com. Ich verlinke das auch in den Shownotes, da habt ihr den direkten Link, der schon diesen Gutscheincode gleich mit einbaut. Dann müsst ihr den nicht nochmal per Hand eingeben. Ja, und dann würde ich sagen, pickt euch vielleicht die Sorten raus, die am leckersten sind, die euch am leckersten erscheinen. Ich kann euch gar nicht sagen, was so die Lieblingssorte ist. Ich mag die beiden Chili-Varianten gerne, ich mag aber auch die Linseneintöpfe gerne. Aber vielleicht ist das auch ein guter Tipp zu sagen, man probiert mal jede Sorte einmal aus. Man hat lange was davon, es sättigt lange. Also es ist wirklich so, das ist dieser hohe Proteinanteil. Es gibt viele, viele Sachen, wo man isst und dann sofort wieder Hunger kriegt. Aber das ist wirklich sehr schön abgerundet. Freut mich, dass wir Löwenanteil jetzt als Partner hier in der Sendung auch haben. Vielen Dank dafür und weiter geht's. So, da sind wir wieder. AB-Fragen. Die erste wäre, trainieren oder Wettkampf?
Das eine geht nicht um das andere, ne? Also letzten Endes der Sinn fürs Training sind bei mir Ziele und die Ziele setze ich mir immer über einen Wettkampf. Nichtsdestotrotz, so ein Wettkampf, wo du richtig performen willst, da setzt du dich auch echt unter Druck. Und dann, ja, ist es im Training immer ein bisschen einfacher. Also für mich, ich bin schon so ein Wettkampftyp, deswegen mache ich das auch und insofern Wettkampf.
Wettkampf ist, okay. Interessant, bei mir wäre es umgekehrt. Also zumindest aktuell. Trainingsplan oder freies Training?
Hat auf jeden Fall auch beides seinen Charme, ne? Ich trainiere nach Trainingsplan. Mein Coach weiß auch, dass ich den abarbeite. Also insofern trainiere ich sehr, sehr viel nach Trainingsplan. Aber ich genieße jetzt zum Beispiel auch die Off-Season, wo ich gestern mal einfach ja relativ spontan mit meinem Sohnemann im Kinderjogger laufen war, ohne irgendwie Stress zu haben oder ohne, dass das drin stand. Also insofern, ich brauche beides. Eine Phase im Jahr, wo ich einfach vor mich hin trainieren darf und dann aber auch, wo ich mich verlassen kann drauf, dass dann am Tag X die Wettkampfleistung stimmt und das kriegst du nur über den Trainingsplan hin.
Ja. Kurze Zwischenfrage schon mal, dieses, würde es ohne Trainingsplan überhaupt funktionieren? Ist das nicht so, dass das, brauchst du das psychisch, dass da was steht, was du zu tun hast? Dass du dann auch früh aufstehst oder spät ins Bett gehst?
Boah, ja, das steht jetzt nicht drauf, aber ich war ja früher einer, so bin ich überhaupt zum Triathlon gekommen, der immer so hart trainiert hat, dass er sich selber gerichtet hat.
Ja, ja,
also
gut.
Insofern, dass ich ja immer verletzt war, insofern brauche ich schon einen Trainingsplan, sonst würde ich es wahrscheinlich auch übertreiben, auch heute noch.
Aber diesen Anreiz zum Trainieren, früh aufzustehen zum Beispiel, weil anders geht es ja manchmal im Berufsalltag nicht, den brauchst du nicht unbedingt durch einen Trainingsplan.
Nee, also klar, wenn ich jetzt
würdest du auch so machen.
Ja, wenn ich jetzt keine Ziele hätte, dann, ja, ja, dann würde ich auch nicht morgens um 6 Uhr am Beckenrand stehen.
Na gut. Na, gehen wir mal mit den Fragen weiter. Puls oder Watt?
Watt.
Kohlenhydrate oder Eiweiß?
Ja, im Training habe ich dieses Jahr dazugelernt, Kohlenhydrate, also nach dem Training natürlich dann die Proteine.
Okay. Essen abwiegen oder alles rein?
Oh, meine Frau wiegt gerade ab. Ich bin eher noch so alles rein Typ, aber ich habe mir vorgenommen, dass mal zum Trainingseinstieg in die neue Saison auch mal mehr Richtung abwiegen zu gehen. Also ja, momentan eher alles rein.
Okay, also deswegen, du weißt zwar Proteine, aber du weißt nicht, ob du genug kriegst oder nicht oder sonst wie, dass du da so einen richtigen Plan hast, Ernährungsplan.
Ja, genau, da ist auf jeden Fall, also verspreche ich mir auch ein bisschen Potenzial drüber. Ich sage ich mal, ich lasse ja auch mein Blut gucken, insofern weiß ich, dass mal grundsätzlich alles in Ordnung ist. Ja. Regelmäßig, also was so die Mikronährstoffe angeht und die genaue Zusammensetzung der Makronährstoffe, ja, ich glaube, da habe ich einfach noch, vielleicht noch ein bisschen Potenzial.
Insofern, okay, ja. Spannend. Laufen oder schwimmen?
Laufen.
Schwimmen oder Radfahren?
Radfahren.
Radfahren oder laufen?
Oh, also im Training lieber Radfahren. Ich finde es einfach total geil, so eine lange Tour zu machen und richtig viel von der Landschaft auch zu sehen. Egal ob zu Hause oder unterwegs. Im Wettkampf liegt mir das Laufen mehr, habe ich mehr Spaß dann dran.
Okay. Ja, jetzt nehmen wir mal das, was nie vorne stand. Freiwasser oder Schwimmbad?
Hm. Eigentlich schon Freiwasser, wenn es schön ist. Ne? Sag ich mal, wir haben in Hannover hier den Maschsee, dann lieber ein Schwimmbad. Aber wenn ich so einen schönen Bergsee habe oder so, oder Mittelmeer oder ja, Pazifik, Hawaii, dann lieber Freiwasser.
Jetzt mal vom Triathlon weg, Everesting oder Ötztaler?
Gemacht habe ich ein Everesting, da reizt mich der Ötztaler.
Okay. Weil ja, da erinnere ich mich auch. Everesting, da kommen wir ja später auch nochmal zum Thema Corona. Ich glaube, da war das so ein bisschen auch Ersatz für Wettkämpfe, ne?
Ja.
70-3 oder olympische Distanz?
Also 70-3 liegt mir mehr.
70.3 oder Ironman-Distanz?
Ironman. Ist okay. Einfach die für mich der ultimative Wettkampf. Der für mich, also ne, was so die Herausforderung angeht.
Okay. Tour de France oder Schwimm-WM?
Tour de France.
Berlin-Marathon oder Rad-WM?
Rad-WM.
Pogacar oder Vingegaard?
Oh. Ich finde ja, als Hannoveraner ist man mit Grisha Niermann so ein bisschen vorbelastet über Jumbo-Visma. Insofern, finde ich Vingegaard.
Okay.
Wobei ich jetzt mich ein bisschen mit Pogacar auseinandergesetzt habe, auch ein witziger Typ.
Ja, der war eigentlich so, der hat jetzt an Sympathie auch wieder gewonnen, fand ich.
Ja, genau. Ja,
weil man
ja,
den gar nicht so wahrgenommen hat oder das Private nicht. Der ist ja wirklich ein ganz, ganz sympathischer Typ.
Ja, ja. Auch. Genau, so habe ich ihn früher nicht wahrgenommen, habe ich jetzt erst so und deswegen fällt es mir auch echt schwer.
Frodeno oder Kienle?
Ja, Frodeno.
Okay.
Ja, also einfach, ist für mich, ne, greatest of all times, the GOAT, ja.
Von der Sympathie hätte ich ja gesagt, beide.
Ja, das stimmt. Ja. Ganz andere, unterschiedliche Typen,
wobei
aber super Frodeno gut befreundet.
Wobei Frodeno natürlich wahrscheinlich einfach unschlagbar ist von der Karriere, die er hier hatte.
Ja.
Bergauf oder bergab?
Ich fahre gern bergab, aber so seitdem es Familie gibt, würde ich sehr sagen bergauf. Dann lasse ich es nicht mehr ganz so knallen.
Ja. Age-Grouping oder Profizirkus?
Hat für mich beides seinen Reiz.
Okay.
Ja, gehen wir vielleicht später darauf ein. Experiment Profi war geil. Also insofern musste das mal gemacht haben für mich.
Okay. Ja,
Profi.
Jetzt die Frage, die stelle ich auch nicht ohne Grund, weil Nizza oder Lanzarote?
Nizza.
Okay. Weil ich hätte so gedacht, dass Lanzarote ja von so Lavalandschaften und so wahrscheinlich am ehesten Hawaii entsprochen hätte.
Ja, das stimmt.
Weiß auch gar nicht, ob das zur Diskussion stand, ob man da nicht hingeht statt Hawaii.
Ja. Also Lanzarote, ich finde immer so, also ich sehe das so aus Trainingslager-Sicht dann eher als Hawaii-Ersatz und da ist man irgendwie nach einer Woche durch. So. Das finde ich in Wales, maritime Alpen, wäre mir da nicht passiert. Also
okay. Ist
aber abwechslungsreicher. Ja.
Hawaii oder Nizza?
Hawaii.
Das habe ich mir gedacht. Das war die letzte. Und bevor wir dann loslegen, noch einen Gruß von unserem zweiten Werbepartner und dann geht's weiter.
Ich freue mich, dass AG1 wieder mit dabei ist als Unterstützung für diese Sendung. Ja, jetzt schon sehr lange dabei und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen Dank dafür. AG1, einige haben davon natürlich schon gehört, ist ein Produkt, ist am Ende ein grünes Pulver. Das mache ich jeden Morgen, einen Löffel in diesen Shaker hinein, den bekommt ihr dann mit, wenn ihr das erste Mal bestellt. Und das Ganze mit 250 Milliliter Wasser vermengen und schütteln und trinken. In meinem Fall tatsächlich mache ich das Trinken am seltensten. Wenn ich trinke, dann trinke ich es in kleinen Schlucken und so ein bisschen über 1-2 Stunden verteilt. Also nicht gleich sofort alles reinschütten, das ist so meine Strategie. Aber meistens mache ich es doch in meine Haferflocken, Müsli und so weiter rein, weil es ist tatsächlich geschmacklich auch etwas, was das Müsli irgendwie ein bisschen abrundet. Zumindest dann, wenn man keinen Zucker, Rosinen oder irgendwas anderes reinmachen will, hat man hier immer eine schöne geschmackliche Note im Müsli mit drin. Also sehr, sehr cool. Ja, und ich als jemand, der sehr, sehr viel Sport macht und sehr auf die Ernährung achtet, finde ich eigentlich ganz gut, dass ich so einen vielseitigen Mix an Nährstoffen zusätzlich zu mir nehmen kann, indem ich einfach jeden Morgen diesen Löffel AG1 in mein Müsli mit reinmache. Denn durch die Synergieeffekte der hochqualitativen Inhaltsstoffe in AG1 nimmst du jeden Tag mit einem Scoot eine sinnvolle Menge an Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, Bakterienkulturen und weiteren Zutaten aus echten Lebensmitteln auf. Ja, und vor allem halt mit Mikronährstoffen in hoher Bioverfügbarkeit, die besonders gut vom Körper aufgenommen werden können. Ja, und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr in dem Link unten auch in den Shownotes. Ja, dort könnt ihr euch vielleicht auch mal die Zutatenliste angucken, was da alles drin ist. Ist wie so eine Art Kräutermix, würde ich sagen. Und das Ganze so hinzubekommen, ist schon erstaunlich zu sagen, ich habe ein Pulver, was nicht klumpt, was selbst im Müsli nicht klumpt. Das Ganze schmeckt noch. Bei mir ist es ja tatsächlich fast so, dass ich das auch schon so als Gewürz für mein Müsli sehe, also richtig lecker. Also das sind so die Sachen, die mich irgendwie überzeugt haben, zu sagen, okay, ich tue meinem Körper da was Gutes. Ja, dann schaut euch das Ganze mal an unter drinkag1.com/enjoyyourbike. Da gibt's auch ein besonderes Angebot an unsere Hörer und Hörerinnen. Ihr bekommt kostenlos dazu 5 Travel Packs, einfach für unterwegs, wenn ihr das damit ihr nicht die Dose mitschleppen müsst. Die ist sowieso am besten aufgehoben im Kühlschrank, damit es sich möglichst lange hält, insbesondere die Bakterienkulturen. Und dazu noch einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2, den bekommt ihr auch dazu. Und ja, Shaker, Löffel und auch die Dose. Ja, und das Ganze wie immer auch risikofrei möglich. Auch gibt es keine Vertragslaufzeiten oder ähnliches. Man kann das Abo jederzeit kündigen, pausieren und so weiter. Auch das ist wichtig. Also nochmal vielen Dank an AG1, dass wir uns jetzt schon so lange hier im Podcast unterstützen. Und dann geht's jetzt mal weiter im Programm. Ja, dann legen wir mal los. Und zwar, was mir natürlich aufgefallen ist, das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, wenn man überall, wenn man das Datum 2019 sieht, wo man dachte, krass, das war ja, danach war ja was mit Corona und so weiter, ne? Und da hatten wir ja eben das Thema in den AB-Fragen auch schon mit Everesting und so weiter, wo du ja, ich meine, einen Weltrekordversuch im doppelten Everesting versucht hast, ne?
Ja.
Jetzt hast du, glaube ich, zweimal versucht sogar.
Nee, einmal. Okay. Ich habe einmal ein Everesting gemacht, was auch, glaube ich, ziemlich schnell war, so im deutschen Vergleich.
Ja, was war das nochmal?
Oh, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich meine, unter 9 Stunden.
Ja, war krass.
Ja.
Und dann das doppelte Everesting. Erinnere mich auch an Geschichten von dir, da haben wir auch gesprochen, wo du gesagt hast, du hast Doppelbilder gesehen irgendwann am Ende oder irgendwas war da, ne?
Ja, also die Straße habe ich mir wohlweislich ausgesucht, weil es eine Sackgasse direkt ein Wald hoch ist, einfach ne, nur den Berg hoch.
Da, wo wir unseren Reifentest mal gemacht haben. Oben, das ist von Springe hoch, wie heißt denn das da hoch?
Kölnischfeld,
genau. Ja. Da haben wir mal nämlich einen unserer erfolgreichsten Reifentests gemacht mit einer Abfahrt. Haben wir jeden Reifen getestet, wie schnell er runterfährt.
Okay.
Ganz interessant. Und ist, glaube ich, auch die schnellste Strecke für ein Everesting in Hannover, würde ich sagen, ne?
Denke ich auch. Also habe ich schon mit Bedacht auch ausgesucht, beim ersten Mal auch schon. Ja, und beim zweiten Everesting war es dann so, das ist ja so medial ein bisschen begleitet worden. Und das war im Nachhinein Fluch und Segen zugleich. Also ne, ein bisschen Aufmerksamkeit ist ganz cool, weil da kamen auch Leute mal zum Zugucken. Der Nachteil war, dass dann da tatsächlich in dieser Sackgasse, wo eigentlich keine Autos fahren dürften, doch recht viele Autos unterwegs waren. Und wer die Abfahrt kennt, also mein Geschwindigkeitsrekord auf der Abfahrt waren 104,1 km/h.
Das ist aber da ganz schön
auf heavy. Genau, auf dem Feld, das ist ja nicht, letzten Endes nicht breiter als ein Feldweg, wenn da ein Auto entgegenkommt.
Ja.
Und es war dann irgendwie morgens früh, da war man schon echt so ein bisschen, ja, einfach gar. Und dann fing da auf einmal der Autoverkehr an und die Strecke habe ich mir, wie gesagt, genau rausgesucht, damit da nichts fährt eigentlich. Und dann war ich da nicht mehr in der Lage, diese Abfahrt kontrolliert genug runterzufahren, dass ich das verantworten konnte, weil ich habe natürlich meiner Frau versprochen, wenn es irgendwie gefährlich wird auf so einer Abfahrt, dann ziehe ich die Reißleine. Das habe ich dann auch gemacht, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch so eine gute Stunde Vorsprung hatte nach der Nacht, also es war dann morgens früh nach der Nacht, um den Weltrekord da zu knacken, ja.
Ja.
Also dann, es war eher so.
Du warst aber auf Kurs schon relativ, ne?
Ja, wie gesagt, also ich war, ich habe irgendwie ein bisschen die Stratosphäre habe ich es geschafft, irgendwie so 11.000 noch was, Höhenmeter 11.900 oder so. Aber ja, das war, ich habe es einfach nicht mehr bergab unter Kontrolle gehabt und dann sollte man aufhören.
Okay, krass. Und war das, wie war das, war das die Phase, da warst du, hast ja die Profilizenz gezogen und wolltest sozusagen. Und damals, wie alt warst du da? 38, glaube ich schon, ne? 39?
Ja, ich bin 80er Jahrgang, also 2020 ging
es ja, los. Ja, du warst ja 40. Und da die Profilizenz mit 40 ist ja schon, da bist du ja eigentlich fast aus dem besten Alter raus schon.
Ja.
Da haben wir, glaube ich, im letzten Podcast sogar drüber gesprochen. Das war dir bewusst. Und dir war ja wahrscheinlich auch bewusst, dass du gegen Frodeno erstmal nicht anstinken kannst. Wolltest aber ja mal gucken, wie es ist, sich mit den, ja, überhaupt mit dem Profizirkus zu messen. Und hattest ja auch die Leistungsfähigkeit. Aber wie deprimierend ist das, wenn dann alle Wettkämpfe wegfallen, gerade dann, wenn man anfängt, profimäßig richtig Gas zu geben?
Ja, also war echt bitter, weil ich hatte 2017 bin ich Age Group Weltmeister overall geworden. Und dann haben mir einfach im Amateurzirkus die Ziele gefehlt. Und im Triathlon kann man es ja relativ einfach machen, eine Profilizenz zu lösen, ohne wirklich als Vollprofi unterwegs zu sein. Ich habe zu dem Zeitpunkt 40 Stunden die Woche gearbeitet, hatte noch einen Nebenjob und bin 2018 auch Vater geworden, ne? Also insofern bin ich jetzt nie echter Profi gewesen, so wie man das im Fußball jetzt definiert, dass er sich voll fokussieren kann auf den Sport. Und ich habe das halt wirklich gemacht, weil ich hatte da super Bock drauf. Für mich war das einfach das Geilste, quasi in der Champions League auf dem Platz zu stehen und nicht nur 10 Minuten dahinter zu starten, sondern ich hatte halt wirklich die Möglichkeit, ich habe in Frankfurt mit Frodeno, Kienle und Lange, glaube ich, sogar an der Startlinie gestanden. Und das war für mich, als wenn ja ein Fußballer mit Messi und Ronaldo in der Champions League auf dem Platz steht. Das war so das, was mich motiviert hat, weswegen ich das gemacht habe. Das fand ich einfach total geil. Und ja, wie gesagt, so ein Stück weit, was sollte ich noch erreichen auf Amateurbasis? Ich war 2016 Altersklassenweltmeister in der M35 und 2017 dann Overall. Und
Overall bedeutet über alle Altersklassen.
Genau, also Amateurweltmeister, wenn du so willst. Und ja, das war das für mich einfach der logische Schritt, dass ich das nochmal mache, auch wenn ich schon im sehr, sehr fortgeschrittenen Alter von 37 dann, also mit 38 quasi mein erstes Profirennen gemacht habe. Und ja, dann auch, muss ich dazu sagen, erst mit 31 Kraulschwimmen gelernt habe. Ne? Also ich war vorher quasi nicht Schwimmer, mehr oder weniger. Hm. Also so Brust, ja. Beckenrand.
Brustschule, so wie das, was man aus der Schule konnte wahrscheinlich.
Ja, ne? Und das aber auch schon eher so im Viererbereich, so ausreichend. Ja, und ja, da habe ich halt unglaublich viel in Schwimmen investiert die Jahre und das hat sich auch ausgezahlt. Und ich bin dann auch 52.01, glaube ich, in Klagenfurt damals geschwommen. Ich habe auch Top-10-Ergebnisse bei Ironman und Ironman 73-Rennen gemacht und hatte da wirklich meinen Spaß. Ja, dann kam halt Corona und dann war es so, wie du das auch gesagt hast, irgendwie ja, der Boden unter den Füßen weggezogen. Ne? Also ich hatte natürlich meine Familie, ne, und meinen Job, das, was mich geerdet hat, was mich in dem Fall auch abgesichert hat. Das ist natürlich auch nicht von Hand zu weisen, dass das wichtig ist, wie ich dann vor allen Dingen gemerkt habe. Und ja, das war einfach eine total deprimierende Zeit für mich, weil ich wollte auf dem Level einfach weitermachen, ich wollte weiter angreifen. Ich war auch richtig gut in Form, auch im Schwimmen habe ich über den Winter dann ein Stück weit noch einen Schritt gemacht gehabt.
Als das fiel ja dann teilweise ganz weg, ne?
Ja, genau. Ins Wasser. Ja. Und das war dann auch für mich 2021 war das ja. Da gab es dann ein paar Wettkämpfe, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich bin im Schwimmen einfach nicht mehr konkurrenzfähig.
Ja, weil du nicht von Kind halt diese Technik hast. Du musst halt, das merke ich selber auch. Ja. Wenn ich jetzt, bin dieses Jahr gar nicht geschwommen, ich mache ja auch keine Wettkämpfe mehr und sonst wie. Ich bin halt einer, der ich kann dann schwimmen, wenn ich viel schwimme.
Ja.
Dann hast du, irgendwann geht's wieder, ne? Aber die ersten 2 Wochen sind halt kacke. Ja. Die machen auch keinen Bock.
Ja, genau. Und wenn
ich glaube, für jemanden, der als von Kindheit an schwimmt, dem ist das egal. Der geht ins Wasser, der kann es immer.
Ja, es ist einfach so. Also es gibt halt Leute, die es dann, sag ich mal, echt gut im Griff haben. Aber ich habe dann gemerkt, mir das unglaublich auf gut Deutsch geschadet. Also es war einfach totaler Rückschritt für mich. Und ich habe dieses Gap auch nicht schnell schließen können. Also es waren keine 2 Wochen. Ich habe da ja die ganze Saison dann rumgebastelt und bin einfach Zeiten geschwommen, die waren ja fernab von Gut und Böse. Ich bin dann in, glaube ich, in Gdynia als Letzter aus dem Wasser gekommen oder Vorletzter. Und dann hast du nur noch einen Wettkampf gegen dich selbst gemacht. Ne? Also hätte ich auch eine Woche später da hinfahren können an den Wettkampfort.
Du wärst als Age-Gruber doch einfacher gewesen.
Ja, genau. Und ja, das war dann einfach so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, und da wurde auch Familie natürlich immer wichtiger. Da war ich dann auch einfach so ein Punkt, wo ich dann gesagt, abgewogen habe, zu sagen, okay, das lohnt sich dann einfach für mich nicht mehr. Ne? Also ich hatte dann quasi in Anführungsstrichen meinen Spaß und das war einfach dann demotivierend. Den Jahren vorher hatte ich meinen Spaß und es war einfach demotivierend, wo ich dann im Schwimmen nicht mehr dahergekommen bin und dann auch, als die Schwimmbäder wieder geöffnet hatten, einfach, ja, ich nicht mehr die Fortschritte gesehen habe, auf das Level zu kommen, was ich eigentlich hätte gebraucht, um weiter wieder konkurrenzfähig zu werden. Und das, also ich habe auch jetzt in diesem Jahr habe ich wieder einen Schritt in die richtige Richtung gemacht im Schwimmen. Also ich habe, das hat wirklich nachhaltig geschadet im Schwimmen.
Okay.
Klar, ich habe auch nicht mehr die Einheiten gefahren, wie ich sie vorher gemacht hätte, ne? Einfach, weil, ja, ne, jetzt mit dem zweiten Kind ist auch das Schwimmen das erste so ein bisschen, was hinten runtergefallen ist. ja, ich hätte eigentlich noch mehr fast investieren müssen als vorher, wo ich so gesehen nach oben gekommen bin.
Ja, ja.
Und das war nicht
War das denn auch der Grund, aus dem Profizirkus auszusteigen?
Ja, ganz klar. Okay. Also das war, wie gesagt, einmal diese Einsamkeit in den Rennen, bist dann irgendwie im Radfahren wieder vorne rangefahren, so ein bisschen. Also hast vorne zumindest, dass du wieder Konkurrenz hattest und dann im Laufen noch ein bisschen was gut gemacht. Aber ja, das war einfach nicht die Form von Wettkämpfen, wo ich Spaß dran hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Und ich habe aber gemerkt, ich brenne immer noch für Triathlon und ich will Rennen machen und ich will das auch nicht so gar nicht machen. Und dann, ja, habe ich den Schritt zurückgewagt zum Age Grouper. Ja, für viele ist das ehrlich gesagt auch ein No-Go, habe ich auch schon so gemerkt. Aber ich glaube, die Leute sind sich gar nicht bewusst, was es unbedingt heißt, im Triathlon eine Profilizenz zu haben. Das ist letzten Endes ein rein formaler Akt. Ne? Ich schreibe eine E-Mail mehr oder weniger an die DTU, kriege einen Vordruck, fülle das aus und die haben die Möglichkeit zu sagen, nee, wir geben dir keine Profilizenz. Ja, bei mir haben sie es halt nicht gemacht. Ich wüsste auch nicht, dass sie überhaupt mal jemals einen abgelehnt haben, sag ich mal so.
Aber das ist auch eine Geldfrage, ne? Wahrscheinlich, ne?
Ja, die erste Profilizenz ist ein bisschen teurer, weil du auch eine Dopingkontrolle mitzahlen sollst. Das ist so die Idee dahinter. Letzten Endes, wenn du viele Ironman-Rennen machst, dann zahlst du einmalig einen Betrag, der höher ist, ich kann dir jetzt nicht sagen, was es aktuell kostet, bei mir waren es so ungefähr $1,000, währenddessen du für ein Ironman-Rennen zu dem Zeitpunkt so 500-600 Dollar bezahlt hast. Also sprich, nach zwei Rennen hat es mehr oder weniger, wenn du es als Kostenfaktor reingesehen hast, hat es das raus. Und du kamst natürlich auch in jedes Rennen rein. Also so ausgebuchte Wettkämpfe wie ja, in Wales bin ich gestartet als Profi. Da ist ja schon schwierig, einen Startplatz zu bekommen. Ne? Oder Rot oder ja, Frankfurt ist jetzt auch inzwischen nicht mehr so schnell ausverkauft. Aber das sind halt einfach so Rennen, wo du einfach sagtest, okay, ich möchte da starten. Ne? Und hast den Veranstalter angeschrieben und dann ging das.
Okay, interessant, interessant. Ja, ja, das hattest du damals, glaube ich, auch schon so ein bisschen ausgeführt. Das heißt, jetzt mit Familie hat sich der Fokus auch so ein bisschen verändert, dass du gesagt hast, okay, Triathlon ist jetzt nicht mehr das halbe Leben, sondern vielleicht nur noch ein Viertelleben, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder
ja, genau, es sind jetzt einfach drei Beine. Ne? Am Anfang mit einem Kind habe ich es so ein bisschen besser hingekriegt, so nochmal mich eine Stunde oder zwei Stunden mehr zum Schwimmen die Woche davon zu stehlen. Jetzt fordern natürlich beide ihr Recht und auch beide alleinige Zeiten so, ne? Tochter, Papa und Sohnemann, Papa Zeit. Insofern, ja, das bin ich das auch nicht mehr so bereit dann zu geben. Und man merkt dann auch schon irgendwie, jetzt bin ich 43, da kommst du auch nicht mehr so an das Level von früher unbedingt dran.
Eigentlich würde ich das ja erst später fragen wollen, aber das, da kommen wir später, du musst ja jetzt nicht sagen, was deine Ziele für die nächsten Jahre noch sind, aber hast du irgendwo einen Exitplan, wo du sagst, okay, dann mache ich das nur noch als Hobby und nicht mehr so ambitioniert? Oder ist das so, wo du sagst, ich mache weiter und mache weiter und irgendwann werde ich Altersklassen 60er Weltmeister?
Ja, ich habe mir schon so ein internes, für mich definiertes Ziel gesetzt, wo ich dann auf jeden Fall mal kein Ironman-Rennen mache, sondern Sport nach Lust und Laune, sage ich mal. Und dann würde ich ja merken, ob es kribbelt, dass ich diese Wettkämpfe einfach für mich brauche oder ob ich sage, okay, ich bin jetzt weg davon. Also ich glaube tatsächlich, wenn du erstmal einmal aufgehört hast, dann wiederzukommen, das ist unglaublich schwer, auch für den Kopf, für die Motivation, für diese Tagesstruktur, die du brauchst, ne, dieses Ganze drumherum und auch vielleicht auch Verständnis vom Umfeld, ne, von der Familie insbesondere. Das sind so Sachen, die, ja, die bewegen mich, aber ich habe da jetzt keine feste Exit-Strategie, sondern ich habe so eine Idee, wann ich vielleicht auch mal aufhören könnte, das auf dem Level zu machen. Und ich bin immer so ein Typ, der von Jahr zu Jahr guckt und dann entscheidet, was bin ich bereit im nächsten Jahr auch zu geben von der Motivation her, in den Sport, von der Trainingszeit her. Und ja, wenn ich vielleicht irgendwann im Herbst dann feststelle, okay, ich bin jetzt so durch das Jahr, jetzt für mich Feierabend, dann kann das auch mal dann zu sein. Aber ich habe jetzt nicht vor, ja, mit Nizza quasi mehr oder weniger aufzuhören.
Okay, das heißt, du hast tatsächlich, gehst da von Jahr zu Jahr und nicht so dieses Ziel, ah, ich möchte mit 80 noch fit sein, fitter Mensch sein oder irgendwas da.
Ja,
so lang.
Fitter Mensch, ja, das ist auf
aber
jeden Fall mein Ziel.
Aber dann nicht mehr Wettkämpfer eventuell.
Genau, ich muss jetzt nicht die AK-60 gewinnen.
Und weißt du auch nicht, und hast du auch schon mal so Pläne gehabt, wo du gesagt hast, jetzt mal was komplett anderes, ich fahre mal Gravel-Bikepacking-Rennen mit oder sonst wie und hör mal ganz auf mit dieser Laufe oder laufe mal quer durch Deutschland oder was auch immer, dass du irgendwie, das Everesting war ja schon ein leichter Kick in die Richtung, wo du sagtest, okay, das ist mal was anderes als Triathlon. Also Kannst du dir das auch vorstellen, dass du irgendwann sagst, okay, scheiß auf Triathlon, jetzt mache ich mal komplett was anderes?
Ja, also dieses Everesting exakt, das sehe ich als so ein Experiment an, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mich auch für was anderes begeistern, wo jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Wettkampf sein muss. Also ich sehe auch den Reiz da drin, einfach mal so eine Bikepacking-Tour zu machen und so habe ich schon richtig Bock drauf.
Hast du das schon gemacht? Hast du ein Gravelbike überhaupt schon?
Nee, habe ich nicht, ehrlich gesagt.
Na, das fehlt ja noch. Da kenne ich einen ganz guten Shop hier in Hannover.
Echt? Ich habe hier tatsächlich vorne beim Reinkommen Fahrräder stehen sehen.
Ja, genau. Das ist ja ganz interessant, weil das Everesting ja noch unter dem Wettkampfcharakter war. Die Frage ist, ob irgendwann der Switch, wir haben auch ein Interview mit Jonas Deichmann gehabt, der ja nun früher Rennfahrer war und dann irgendwann gesagt hat, Wettkämpfe geht nicht mehr, nur noch Abenteuer. Ja. Das auf einem hohen Niveau, also auch auf Rekordniveau, einmal um die Welt und was er nicht alles gemacht hat. Ich glaube, das geht auch, ist bei dir ausgeschlossen mit Familie. Sowas in der Art, da kannst du vielleicht mal überlegen, Transcontinental für eine Woche oder was geht vielleicht noch.
Ja.
Das heißt, diesen Shift, da bist du aber noch Wettkämpfer, dass du sagst, ich brauche diesen Vergleich, ich möchte der Schnellste sein oder mithalten können, dass du sagst, irgendwann nur noch Abenteuer, das hast du noch nicht so gedacht.
Nee, also ich mag diesen Wettkampf-Flair, gerade beim Ironman, wenn die Sonne aufgeht und du da ins Wasser gehst und so, das motiviert mich, das treibt mich an, sowas zu machen und das finde ich geil. Ja, wie gesagt, das andere, man kann auch nicht immer auf allen Hochzeiten tanzen, zumindest nicht auf dem Level dann, wenn man es haben will. So als rein, Experience geht das natürlich, aber ja, irgendwo muss man sich ein bisschen entscheiden und momentan ist es für mich wirklich noch so, ich bin noch der Wettkampftyp. Ich mache das gerne, mich selber herauszufordern und ja, das mache ich momentan über die Wettkämpfe.
Ne? Ja, dann können wir jetzt ja tatsächlich, wenn wir schon beim Thema Wettkampf sind, würde ich jetzt auf deinen letzten kommen. Und das ist eigentlich das, bevor wir zum Wettkampf selber kommen, wie du den erlebt hast, das ist sicherlich spannend. Wie war es vorher? Wie hast du die Entscheidung wahrgenommen oder warst du schon überhaupt qualifiziert für die Ironman WM, die ja normalerweise in Hawaii stattfindet? Und ich meine, letztes Jahr wurde das erst angekündigt, dass dies Jahr nicht Hawaii stattfindet, sondern ich meine, jetzt ist es so, es gibt einen Wettkampf auf Hawaii, Frauen oder Männer, in diesem Jahr nur die Frauen, im nächsten Jahr nur die Männer und parallel dazu gibt es einen Wettkampf in Nizza. Bleibt es bei Nizza die nächsten Jahre und ja, oder ist das jetzt immer Nizza und Hawaii oder kann das auch noch eine andere Stadt werden?
Also der Switch jetzt fürs nächste Jahr ist auch Nizza für die Frauen, wie du schon richtig sagst. Für danach ist, soweit ich weiß, noch nicht entschieden. Also ich kann mir vorstellen, dass die wollten jetzt, glaube ich, erstmal abwarten, weil ja Nizza auch so ein Stück weit die Gegend oder die europäische Erstentwicklung des Ironmans war, auf europäischem Boden, dass sie das vielleicht erstmal abwarten wollten, ob das so sich etabliert, dass man so zwei Destinationen hat als Veranstalter, wo die Leute so, für brennen, ne? Ich glaube, das war so Ironmans Wunschvorstellung.
War das nicht ein Schock, so nach dem Motto, ich will nochmal nach Hawaii und jetzt ist es Nizza?
Ja, für mich auf jeden Fall. Also
du warst schon qualifiziert eigentlich für Hawaii.
Ja, genau. Also ich renne so ein bisschen Hawaii hinterher. Also für mich ist Hawaii einfach das Größte, sag ich mal. Und ich muss einfach auf diese Insel nochmal zurück. Da sind meine größten Erfolge. Habe ich ganz, ganz viele Emotionen mit und ich will unbedingt nach Hawaii wieder zurück. Und ich hatte damals in Gdynia den Slot gelöst für Hawaii und dann ist ja aufgrund von Corona abgesagt worden die 22 in Utah nachgeholt worden ist.
Auch nicht Hawaii.
So, da war ich auch nicht auf Hawaii und dann hätte ich natürlich...
Da warst du aber in Utah.
Genau, ich bin dann nach Utah gegangen, eigentlich wollte ich unbedingt nach Hawaii, bin dann aber da nicht schweren Mutes, sondern sehr, sehr frohen Mutes nach Utah gegangen, nämlich weil in dem Jahr mein Sohn geboren worden ist und wir wollten einfach nicht mit dem Kleinkind die Reise über den Ozean nach Hawaii machen. Insofern bin ich dann, als meine Frau hochschwanger war, bin ich alleine nach Utah geflogen, war rechtzeitig wieder da. Es war zwischendurch ein bisschen knapp. Dass wir schon über eine Vorbuchung des Rückfluges nachgedacht hatten, aber dann sagte sie, ja, meine Frau, ihr Körpergefühl hat sich nicht getäuscht. Bleibt noch die 2 Tage nach dem Wettkampf, du musst nicht sofort los.
Ja.
Und ich war auch dann rechtzeitig da, so eine Woche vorher, bevor er dann gekommen ist, da. Und ja, wie gesagt, da war Utah für mich jetzt kein Negativerlebnis oder so. Nizza, ja, ist für mich Wettkampf erst im zweiten Anlauf gewesen, weil ich habe mich letztes Jahr in Italien qualifiziert. Das war im September. Dann dadurch, dass man nicht mehr, wenn man Anfang September einen Wettkampf macht, nicht mehr nach Hawaii fliegen kann, ne? Gerade mit der Hotelproblematik, die im letzten Jahr vorgeherrscht hat.
Das war aber schon, da war stand noch Nizza noch nicht zum Gespräch, ne?
Genau, da war halt Nizza nicht fix, sondern da war we are welcome you in Hawaii next year quasi, die Ansage. Und mit dem Emotionen habe ich und mit dem Wissen habe ich auch den Slot angenommen. Und dann kam irgendwann im November.
Der auch gleich 1.000 Euro kostet, ne?
Natürlich. dann kam irgendwann im November die Nachricht, ja, es wird weggelegt von Hawaii. Wir wissen noch nicht wohin. Mhm. Und dann kam im Dezember, soweit ich mich recht entsinne, die Nachricht, okay, es wird Nizza. Und ja, dann haben alle, die schon qualifiziert waren, die Möglichkeit bekommen, entweder auf Hawaii 2024 zu schieben. Das habe ich auch gemacht, weil, wie gesagt, ich wollte unbedingt zurück nach Hawaii. Und das wollte ich einfach safe haben und habe dann mich für einen Ironman Frankfurt angemeldet und habe gesagt, okay, wenn für mich so ein paar Sachen stimmen, also die Leistungsfähigkeit stimmt, eine Leistung, die ich in Frankfurt bringe, mit der ich zufrieden bin, dann mache ich Nizza, wenn ich auch merke, okay, ich bin da richtig konkurrenzfähig und kann auch vorne mit angreifen.
Aber das ist ja relativ fair. Das heißt, du konntest jetzt diesen Slot einfach auf Hawaii schieben. Das konnte jeder?
Das konnte jeder, der vor der Bekanntgabe sich qualifiziert hatte.
Das ist ja dann zumindest, und das kann ja auch nur ein kleiner Pool gewesen sein, weil die meisten sind ja im selben Jahr nach Hawaii geflogen.
Genau,
sozusagen.
Ja. Also alle, die.
Das heißt, da hast du ja dann noch Glück gehabt und dann steht dieser Slot für Hawaii und dann hast du dich in diesem Jahr für Nizza nochmal zusätzlich qualifiziert.
Genau, in Frankfurt für Nizza.
Okay, ja, dann ist es ja okay, dann hast du ja nichts verloren in dem Sinne. Dann ist ja Nizza einfach nur ein Zubrot, außer dass natürlich normalerweise dieses Jahr Hawaii angestanden hätte. Und wenn du jetzt gesagt hättest, nächstes Jahr habe ich keine Zeit, in Anführungsstrichen, hättest du auch dumm aus der Wäsche geguckt.
Ja. Ich bin der einzige Age-Grupper wahrscheinlich, der sich jetzt doppelt für Hawaii qualifiziert hat. Also sprich, ich war schon für Hawaii qualifiziert und als Weltmeister bist du ja fürs nächste Jahr auch automatisch mitqualifiziert.
Ach, jetzt bist du, und jetzt da, aber für 25 weiterschieben geht nicht.
Das glaube ich nicht, nee. Okay. Da kennt man Ironman zu gut.
Okay, aber ist das, was war nochmal die Historie? Am Ende war es doch dem geschuldet, dass Hawaii zu voll wurde, weil zu viele Starter und so weiter.
Genau, also die haben ja versucht, oder beziehungsweise sie haben es gemacht, am Donnerstag das Frauenrennen im Wesentlichen zu machen, plus ein paar Männer-Age-Gruppe, also Amateure, damit aufgefüllt und dann am Samstag dann das Männerrennen. Und das hat die Insel einfach weder von den Betten her noch logistisch hinbekommen, muss man mal wirklich so sagen. Also da ist Ironman auch ganz klar ein bisschen gegen die Wand gefahren. Da waren Verpflegungsstationen völlig unzureichend besetzt, sodass sie dann mit dem Wasserreichen gar nicht mehr hinterhergekommen sind und so. Also ich habe da echt bitterböse Nachrichten von Athleten bekommen, die einfach gesagt haben, ey, also denen haben einfach auch Helfer gefehlt, dadurch, dass sie es innerhalb von so vielen Zeiten kurz hintereinander gemacht haben. Und auch die Insel-Community hat das dann nicht mehr mitgetragen. Die haben gesagt, an 2 Tagen so kurz hintereinander die bei uns das ganze Dorf gesperrt und die Straße, ne, die Hauptverkehrsstraße da über dem Flughafen rausgesperrt. Und dann war einfach der Rückfall auch in der hawaiianischen Community so, dass sie gesagt haben, also so machen wir es nicht.
Und das war, die Ursache war einfach, dass sie die Starter verdoppelt haben, oder was?
Ja, das ist ja dann de facto.
Aber das hätte man ja nicht machen müssen. Theoretisch hätte man ja den Mythos Hawaii erhalten können, indem man einfach sagt, wir bleiben bei der Anzahl, die wir haben. Und dann wäre es ja auch theoretisch, ja, das ist halt die große Frage. Ne? Jetzt so wird dieser Traum, glaube ich, für viel mehr Leute wahr, mal nach Hawaii zu können, weil sie mit schlechterem Ergebnis in Anführungsstrichen sich qualifizieren können? Kann man das so sehen oder ja, war es früher für dich sozusagen schwerer, als noch weniger Starter waren, als für jemanden, der heute da durchstarten will?
Ja, also man muss ja sagen, man hatte früher 2500 Starter und das waren Männer und Frauen.
Ja.
Ne, also hast du rund, sag ich mal, es waren die, glaube ich, immer so 1800 Männer und 700 Frauen. Die Slots haben sich auch verteilt nach den Stärken der Starterfelder. Also das heißt, normalerweise machen mehr Männer Ironman. Dementsprechend, wenn, sag ich mal, einfach zwei Drittel der Starter männlich waren und nur ein Drittel Starterinnen, dann sind auch zwei Drittel der Slots zu den Männern so gesehen gewandert. Und dann haben die sich auch genauso von einem Verhältnis her auf die Altersklassen verteilt. Und dementsprechend war es dann für die Männer auch ein Stück weit schwieriger, sich für Hawaii zu qualifizieren, als wenn es jetzt 2500 Plätze rein Männer gibt. Dafür, sag ich mal, hat man dann jetzt natürlich nur alle zwei Jahre die Chance, nach Hawaii zu kommen. Also, ja.
1250, vorher waren es dann 1800 Männer.
Ja, genau.
Wird es ja wieder schwieriger.
In ja, genau. Ja. Also, wenn das.
Wenn man das denn so nimmt, wenn das ist jetzt die große Frage, ob nächstes Jahr das große Hawaii-Qualifizieren losgeht, während dieses Jahr alle gesagt haben, ja, Nizza ist mir egal. Dann, ne? Also, da, hat man das gemerkt?
Ja, fand ich schon. Also,
dass die Leute weniger ambitioniert oder weniger die Option gezogen haben?
Also, wenn man mal, wenn ich jetzt an Frankfurt zurückdenke, an diese Siegerehrung, also da war es dann teilweise so gefühlt, dass der Slot so vergeben worden ist, wer will noch mit nach Nizza? Also,
okay.
Das war
also der Erste, der Zweite, der Dritte, die haben alle ausgesetzt und haben gesagt, nehme ich nicht.
Ja, ich glaube, ganz vorne waren die Slots schon weg, aber dann halt so ein Mittelteil, der gesagt hat, nee, wenn ich WM mache, dann will ich nach Hawaii. Mhm. Also das hat man auf jeden Fall gemerkt, dass der Slot weiter runtergerollt ist, als das früher war, ja.
Also ja, ist ja tatsächlich schade, dass eigentlich, man hätte es ja so lassen können.
Ja.
Wäre ja eigentlich die, wahrscheinlich nicht die betriebswirtschaftlichste, schlaueste Variante, da kommen wir vielleicht später auch mal dazu, weil Ironman ja auch viel in der Kritik steht mit Startpreisen und so weiter. Mhm. Und macht ja den Mythos ein bisschen kaputt. Also jetzt kann ich ja hier mal aus meiner Sicht sehen, ich bin ja WM-Zuschauer. Es hatte so ein bisschen Vor- und Nachteile, in der Nizza WM zuzugucken. Also ich habe diesen Spirit nicht oder diesen Funken nicht zu sagen, ich muss auf Hawaii mal gestartet haben und so. Dafür bin ich einfach auch, was die langen Distanz angeht, nicht ambitioniert genug und so. Habe das auch nie gehabt, obwohl ich viel Triathlon gemacht habe. Tatsächlich kann ich diesen Mythos ja nur als Zuschauer erkennen und als Triathlon-Interessierten. Und da muss ich ja sagen, dass es ja immer ein Rennen war, was man so im Halbschlaf geguckt hat über Nacht und so weiter. Und dann ist man wieder eingepennt, weil viel passiert ja auch nicht. Ne? Mhm. Oft wurde saß, okay. Und dann habe ich das, tatsächlich war das Gucken eigentlich immer so ein AirPod drin und durchlaufen lassen und dabei gepennt. Mhm. Und dann zwischendrin bist du vielleicht mal irgendwann wieder aufgewacht und hast wieder weiter gepennt und morgens hast du dann vielleicht die letzten Kilometer noch gucken können. Oder man hat The Real Life nochmal zurückgespult und geguckt. Ja. Und das war ja diesmal schon komisch, dass man am Sonntag früh aufstehen konnte und den Start theoretisch gucken konnte oder den ganzen Tag das gucken konnte. Das war einfach schon vom Gefühl anders. Jetzt ist es so, dass zum Zugucken als Außenstehender im Fernsehen Hawaii ja gar nicht so ultra spannend ist, weil es ja auch eine langweilige Strecke nur geradeaus und sonst wie. Da ist ja theoretisch Nizza dafür geboren, dass es spannender ist mit Abfahrten und so weiter und Bergstrecke, die natürlich eigentlich spannender ist als einfach nur geradeaus fahren. Aber das hat mich als Zuschauer auch nicht so richtig gekickt, weil natürlich ja, gegenüber einer Tour de France Bergetappe ist es natürlich auch nicht so einfach, eine Triathlon Bergetappe in Anführungsstrichen im Fernsehen rüberzubringen, weil das Motorrad ist immer an der falschen Stelle oder zeigt halt nicht viel oder der Hubschrauber kann halt auch nicht ein ganzes Feld zeigen, sondern immer nur so vereinzelte Splitter. Und dann war es auch wirklich, finde ich, ganz, ganz schwierig im Fernsehen überhaupt irgendwas zu schnallen. Theoretisch, wahrscheinlich hätte ich das Internet anschalten müssen mit der Ironman-Webseite, wo ich sehe, wo Patrick Lange und die alle unterwegs sind, aber das Fernsehen hat mir überhaupt keine Zeiten gezeigt.
Okay.
Also nicht so wie bei der Tour de France, wo du sagst, okay, eine Minute 15, der zu dem und sonst wie. Es war ganz, ganz wenig Feld eingeblendet. Und das hat's sehr, sehr langweilig zum Gucken gemacht. Wobei ich sagen muss, was wiederum schön war, ich habe es im Real Life, glaube ich, auf YouTube die HR-Übertragung gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine, es war HR oder Sportschau. Die Moderatoren waren gut. Mhm. Also das war wirklich ein Wechsel, wo auch man dann Lorange mitgesessen hat. Dann, ich glaube, meine Kienle hat da gesessen und die haben das wirklich gut gemacht. Das war wieder ganz interessant, da immer das mit so einem halben Ohr zuzuhören. Also zum Zuhören war es super, zum Gucken irgendwie relativ langweilig und relativ durcheinander. Und der Funke ist tatsächlich nicht übergesprungen. Es war emotional als Zuschauer. Also euch hat man ja eh nicht gesehen als Age-Grupper, da kommen wir, ich habe ja nur die Profis gesehen. Es war dahingehend emotional, dann so ein Frodeno mit letzten Tag, der dann seine Familie nochmal in den Arm genommen hat, das war natürlich toll. Irgendwie das mitzuerleben als Zuschauer oder ne, es war was auch gesagt wurde, es war zuschauermäßig weniger los als auf Hawaii, was ich krass finde, dafür, dass es Europa ist und man hätte mal eben hinfahren können, aber auf die Idee bin ich jetzt zum Beispiel auch nicht gekommen. Und sind wohl gar nicht so viele gekommen, wo man sagt, okay, man könnte da ja einfach mal hinfahren. Also es ist irgendwie auf der einen Seite komisch gewesen, auf der anderen Seite natürlich trotzdem ein toller Wettkampf, ne, und auch eine tolle Leistung da bei den Profis. Auch Patrick Lange, der dann da nochmal aufgelaufen ist auf den zweiten Platz, das war ja wirklich krass auch nochmal. Weiß ich nicht. Also so aus Zuschauersicht ist aber der Funke nicht übergesprungen. Ich habe erst gedacht, ja geil, man kann ja viel mehr gucken, weil es tagsüber ist und Nizza mit Bergstrecke bestimmt spannend, aber irgendwie war es dann doch nicht. Ganz komisch. Also es hat mich dann doch mit einem komischen Gefühl hinterlassen, wo man sagt, es ist dieses Hawaii-Feeling. Aus Zuschauersicht ist es nicht. Jetzt ist die große Frage, wie ist es aus Athletensicht?
Ja, also ich bin jetzt auch, sag ich mal, kampferprobt, ne? Also ich kenne Utah als WM-Standort, Nizza und vor allen Dingen Hawaii. Und also für mich das Spirit of Aloha, der ist einfach, ja, der ist nicht übertragbar auf Nizza und auch nicht auf Utah gewesen. Da bin ich ganz ehrlich. Also
was war besser? Was war so gefühlt besser, Nizza oder Utah? Jetzt mal unabhängig von deinem Erfolg.
Also die Landschaft in Utah, ne, direkt da am Fuße vom Zion Canyon, das natürlich, also sucht seinesgleichen, fand ich. Also, weil okay, du sowas in Europa auch nicht in der Form hast, ne? Das ist, das war Wahnsinn einfach. Nichtsdestotrotz, die Radstrecke mit seinen Serpentinen und vom Anstieg her, von Höhenmetern her, war es ja relativ vergleichbar. Aber so die Radstrecke in Nizza richtig fordernd, also das fand ich persönlich von der Radstrecke her viel, viel cooler als Utah dann. Also abgesehen von den landschaftlichen Begebenheiten her, ja, da kann man sich, glaube ich, drüber streiten, aber es ist einfach nicht wirklich vergleichbar. Das Laufen fand ich in Nizza da an der Promenade richtig cool. Also ich.
Das war ja in 4 Runden.
Ja.
War das denn Zuschauer besäumt? Da habe ich auch gehört, dass angeblich 73 WM mehr los war als bei der
Ironman-WM. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber 73 WM, ich weiß nicht, ob die da 2 Runden gelaufen sind, wahrscheinlich. Ja. Also ich fand es schon voll, das war geil. Also okay, das war auch ganz anders als Hawaii, weil die auf Hawaii ist halt schon, wenn man ehrlich ist, als Athlet ein richtig einsames Rennen. Also klar, beim Schwimmen hast du Leute um dich rum, das ist aber eher Feindkontakt. Und beim Radfahren fährst du einmal durch Kona und dann fährst du raus, diesen Highway, und bist eigentlich in der totalen Leere.
Also mental viel fordernder.
Was Zuschauer angeht.
Okay.
Ne? Du hast dann mal an den Auffahrten stehen dann mal ein paar Leute und dann stehen aber wieder kilometerlang gar keine. Dann stehen in Harvey hinten am Kreisel jede Menge Leute. Und ja, sonst dann hast du ja das, was du hingefahren bist, fährst du ja auch wieder zurück auf Hawaii. Und dann geht's raus zum Laufen. Wenn du nach Kona wieder reingefahren bist, das ist dann richtig geil. Das ist, da stehen die Leute dann gefühlt wie in Alpe d'Huez und peitschen dich dann die Palani runter und so weiter. Und dann hast du den Wendepunkt, dann rollst du raus ins Energy Lab und von da bist auch wieder, ja, nur Athlet gegen sich selbst gefühlt und die Leute, die dir entgegenkommen oder die du halt vor dir hast, ne? Und dann bist du wieder total einsam und dann kommst du nach Kona wieder rein und dann wirst du wieder, ja, von so vielen Zuschauern gepeitscht. Das ist der Wahnsinn. Also in Nizza ist das halt überall die Zuschauer. Das war, fand ich auch.
Ja, das ist dann ja wieder ganz cool.
Ja, ja, ja. Und die Bergdörfer haben da auch richtig Alarm gemacht. Das war cool. Also die haben die Tische dann da an die Straße gestellt und so. Das war, ja, das war so ein bisschen Tour de France-Feeling, ohne dass man jetzt diese Massen am Berg hatte, aber zumindest so die Orte sich rausgeputzt hatten und so. Das war nicht auch cool, ja.
Also dann unterm Strich, wenn nicht Hawaii, war Nizza schon eine gute Wahl?
Ich würde sagen, also für mich.
Oder hättest du irgendeine andere, wo du gesagt hättest, hätte man, also sowas wie Berlin, Frankfurt und so hätte ich total komisch gefunden. Nizza ist ja so, kommt mir irgendwie so als Außenstehender irgendwie schon ganz cool vor. Ansonsten hätte ich gedacht Lanzarote, weil es halt auch einer der härtesten Ironmaner, glaube ich, ist in Lanzarote.
Mhm. Ja.
Mit dem Wind und so. Ja. Ähnlich wie Hawaii, glaube ich, auch von den Landschaftlichen, so mit Vulkanlandschaften und so weiter. Ja. Wie ist da dein Eindruck? Oder hättest du gesagt, man hätte auch noch irgendwie, hättest du noch irgendwen anders im Hinterkopf gehabt?
Also
eine andere Stadt.
Sag ich mal, Lanzarote kam ja auch die Idee, aber die waren ja auch bis zum Schluss noch in der Verlosung. Es gab ja irgendwie so 5 Standorte, die schon in die nähere Auswahl kamen und dann ist es Nizza nachher geworden. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, als es dann nach Europa kam, weil wenn ich mir schon was angucken wollte außerhalb von Hawaii, dann hätte ich
so nah dran oder was?
Ja.
Bist du mit dem Auto runtergefahren?
Ja, wir sind mit dem Auto hingefahren, okay. Ja. Das, ja, war irgendwie, also für mich ist einfach nicht es gibt keinen geeigneteren Standort als Hawaii für mich.
Ja, Hawaii ist aber auch ja wirklich am Arsch der Welt. Ne? Egal, ja, wie rum du fliegst, sind immer 12, 13, 14 Stunden Flug, glaube ich. Ne?
Ja, locker. Ja, so 20. Also
mit, okay,
krass. Muss ja mal umsteigen und so. Ja, ja. Reine Flugzeit sind es, glaube ich, ja, 15,5.
Wahnsinn.
Dann das allerkürzeste, aber normalerweise hatten wir meist so 20 Stunden und halt 12 Stunden Zeitverschiebung. Also ist halt am anderen Ende der Welt. Ne?
Oh. Ja, spannend. In deiner Vorbereitung, du bist ja nach Nizza gefahren. Jetzt wusstest du, dass du da gewinnen kannst? Bist du da mit den Ambitionen hingekommen? Wie war das? Hast du überhaupt noch eine Chance overall, Altersklassen zu gewinnen, oder sind da die jungen Leute einfach zu stark? Wie hast du dich da eingeschätzt? Wie bist du, mit welchen Zielen bist du dahin gefahren?
Also für mich war es wirklich das Ziel, nochmal in der Altersklasse auf dem Podium zu stehen. Am liebsten Fall ganz oben, wie es jetzt auch geklappt hat. In der Altersklasse overall, kommt jetzt wirklich so eine Generation, so wie man die im Profifeld auch sieht, ne, mit Sam Laidlaw, die jungen Wilden, die dann auch in den Profizirkus mitdrängen. Bin ich dadurch, dass ich auch mit der Familie das alles so unter einen Hut kriege und Fulltime-Job, da bin ich einfach nicht mehr ganz, glaube ich, so wirklich konkurrenzfähig. Was
aber das war dir auch klar?
Das dachte ich mir schon. Also ich meine, ich habe mal vorher gesehen, letztes Jahr an Christian Störzer, der hat als in der M40 overall gewonnen und hat jetzt nochmal die Profilizenz gelöst. Mit dem habe ich mich zum Beispiel auch im Herbst mal getroffen und wir haben vorher auch geschnackt und ich habe ihm noch in Utah hat er schon so eine Andeutung gemacht, da habe ich ihm mehr oder weniger auch zu geraten, weil ich das persönlich halt richtig geil fand, als Profi zu starten. Wie gesagt, mit Messi und Ronaldo wirklich 1:1 in der Startlinie zu stehen, das ist einfach super cool. Also es ist auf jeden Fall in dem Alter noch möglich, aber ja, man ist immer ein Stück weit zu die Frage, was bin ich bereit, dann da auch zu geben. Und für mich hat einfach die Familie so einen Stellenwert, dass ich das so, wie ich es jetzt gut hinbekomme, alles drei zu machen, also Job, Triathlon und Familie, ohne dass irgendwas massiv zurückstehen müsste. Gibt natürlich immer Phasen, wo man sich auf das eine konzentriert und mal auf das andere. Und damit bin ich halt competitive quasi in meiner Altersklasse und insgesamt auch nicht ganz schlecht beheimatet im Age-Grupper-Feld. Aber ja, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt keine Ambition ausgerechnet, da ganz, ganz vorne mit zu stinken mehr.
Naja, okay.
Ja. Ich meine, ich bin jetzt insgesamt.
Aber bist du denn overall trotzdem eine gute Platzierung wahrscheinlich, ne?
Ja, ich weiß es gar nicht, wie viel, ich glaube 16. oder so.
Ja, das ist ja auch jetzt nicht schlecht.
Ja, und insgesamt war es gar nicht so, ich glaube insgesamt, weil viele Profis ausgestiegen sind, also unter den Top 50 war ich immer noch, inklusive Profis, ne? Also.
Ach so, okay, insgesamt sogar, ja. Okay, krass.
Ja.
Ja, ja. Das ist auch schon Wahnsinn.
Ja.
Und Kannst du denn was sagen, ob das Feld ähnlich stark war wie auf Hawaii? Trotzdem, weil ja die guten Leute wahrscheinlich die WM-Ticket gezogen haben, wird es wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht haben. Bei den Profis war es ja stark besetzt, ne?
Ja, also die Profis waren top besetzt, ne? Ja. Würde ich schon sagen. Die Norweger hatten jetzt andere Ziele. Das waren die einzigen, die meiner Meinung nach wirklich gefehlt haben, ne? Die wollten sich oder wollen sich für Olympia qualifizieren. Und gut, Gustav Iden ist so ein bisschen außer Form, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen Verletzungshistorie dann da auch hinter natürlich. Und insofern waren die einzigen, die gefehlt haben, ja, die beiden Norweger. Und ja, bei den Amateuren, ja, ich denke schon, dass vielleicht ein paar von ganz vorne nicht mit das Ding gelöst haben, aber dem Grunde nach war schon im Wesentlichen alles da, was es auch sonst auf Hawaii zu schlagen gegeben hätte.
Kennst du die denn mittlerweile schon, dass du die erkennst oder die Namen kennst, die da um dich rum laufen, ja, schwimmen, Radfahren?
Also es kommen natürlich immer neue hinzu, die man dann vorher noch nie gehört hat oder nicht auf dem Schirm hatte oder die einfach einen Leistungssprung gemacht haben. Aber so ein paar, man kennt auch ein Stück weit seine Pappenheimer, klar. Es sind dann auch immer, ja, es sind halt häufig dieselben, ne? die einfach auf dem Level sich so eingependelt haben, ja, dass sie da immer nach vorne mit dabei sind.
Ja, jetzt wird der Triathlon ja auch immer schneller. Und ich glaube, das ist dem geschuldet, dass jetzt zumindest im Profifeld, glaube ich, die Generation, die jetzt heranwächst, ja dann nicht mehr irgendwie eine schwache Disziplin. So ein Kienle, der konnte ja damals Weltmeister werden, obwohl er in Anführungsstrichen nicht richtig schwimmen konnte. Mhm. Der hat dann im Rad irgendwie 6 Minuten eingeholt. Sind die Zeiten jetzt irgendwann vorbei? Ich glaube, wir sind da noch nicht, weil ich glaube, der jetzt gewonnen hat, der war auch auf dem Rad sauschnell gegenüber den anderen und so weiter. Also da gibt es ja immer noch diese Leute, die auf dem Rad ein bisschen was rausholen können, gerade auf so einer bergigen Strecke. Aber kann man sagen, in 10 Jahren ist das alles, laufen die alle innerhalb von einer Minute ins Ziel? Wie siehst du das?
Also man muss erstmal sagen, jetzt es gab auf jeden Fall so einen Sprung, den du auch gerade beschrieben hast, ne? Die Jungen, die jetzt mit Triathlon auch groß geworden sind und das von der ersten Stunde mehr oder weniger an, also was sie seit Jugendzeiten schon gemacht haben, das merkst du einfach, dass die keine ausgeprägte Schwäche mehr haben. Mhm. Das ist auf jeden Fall Fakt. So wie so ein Tour de France-Rennen, dass man im Peloton hochfährt, glaube ich nicht, weil einfach jeder seine individuelle Stärke dann nach wie vor mitbringt. Nur halt alles auf einem sehr, ja, enger sehr, sehr engen, ja, ja, Niveau. Ja. Das wird schon die Zukunft sein und das dann vielleicht noch ein Stück weit mehr Tagesform entscheidet. Und ja, man hat ja auch gesagt, die Zeiten der Überbiker sind vorbei, aber mit Sam Laidlaw und Magnus Dietleff waren eigentlich 2 Überbiker ganz, ganz weit vorne. Ne? Die habe ich auch da vorne erwartet, weil man einfach auch dann erwarten konnte, dass die sich ja bergauf da auf jeden Fall ein Duell liefern und dann ja einfach als Erste da vom Rad steigen mit einem ordentlichen Vorsprung, der es dann schwierig wird. Aber ich denke, gerade Magnus Dietleff hat in Rot gezeigt, man muss dafür nicht unbedingt die Berge haben, sondern ja, wenn fair gefahren wird, sind die Abstände auch auf einem welligen Kurs herzustellen.
Das heißt, die hätten auf Hawaii auch gewinnen können?
Auf jeden Fall. Ja, ich meine, Sam Long hat letztes Jahr ja ganz, ganz lange geführt, bis er dann ja eingeholt worden ist und ja, weil es ist ja dann da auch nicht eingegangen oder so, sondern war einfach mal auch Zweiter.
Hat jetzt mal Schwimmen, war ganz normal Schwimmen wie immer. Wie ist das bei dir gelaufen, so dein Wettkampf? Gab es da irgendwelche Highlights, wo du gesagt hast, das hat mir richtig Bock gebracht, da habe ich richtig Zeit rausgeholt? Und wann wusstest du, dass du vorne mit reinhalten kannst?
Also Schwimmen hatte ich schon ein gutes Gefühl. Ich bin zwar in Anführungsstrichen nur 58 Minuten geschwommen, aber man muss natürlich dazu bedenken, im Gegensatz zu den Profis mussten wir durch die vorher gestarteten Altersklassen auch durchschwimmen. Und insofern hat das schon eine deutlich schnellere Schwimmzeit jetzt für mich zumindest.
Bedeutet, ihr schwimmt auf langsamer auf und müsst da dann genau, ein bisschen ja, arbeiten, ja, dran vorbeizukommen.
Genau, du musst halt irgendwann, wenn du so ein Pulk hast, musst du dich da quasi auch durchschwimmen, durchkämpfen, ein Stück weit auch. Und ja, das hat auf jeden Fall ein bisschen was gekostet. Und dann wusste ich, dass ich als 11. Platzierter in der Altersklasse aus dem Wasser gekommen bin. Und 4 Minuten hatte ich, glaube ich, Rückstand.
Und woher weiß man das? Hat dir das jemand zugerufen?
Ja, genau. Okay. Also meine Frau, meine Kinder waren ja mit, also mir ist meine Frau zugerufen und mein Nachbar war auch mit und der ist auch mit dem Auto dann die Berge hochgefahren und hat mir da auch schon immer dann die Zeiten noch zugerufen. Also okay, da hatte ich eine wirklich richtig gute Unterstützung an meiner Seite und war immer top informiert. Und
ist das denn wichtig? Oder hättest du sonst schleifen lassen und wärst vielleicht mal zweit ans Ziel gekommen, weil du es nicht gewusst hättest?
Also du fährst ja den Berg dann nicht auf einmal 30 Watt mehr hoch, nur weil du weißt. Ja,
ich dachte, es motiviert vielleicht, wenn man
weiß, man kann gewinnen. Aber genau, es motiviert auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn es dann nach vorne geht. Also in die andere Richtung, wenn dann dein Vorsprung schmilzt, ist es
ja, schon, gut, dann ist schlecht,
schon eine schlechte Komponente, aber so, das motiviert auf jeden Fall. Also, aber nichtsdestotrotz bleibst du auch, gerade wenn es gut läuft und du weißt, der Vorsprung schmilzt von den anderen, dann bleibst du natürlich bei dir, bleibst bei deinen Werten und verlierst nicht die Ruhe. Mhm. Also das ist auf jeden Fall eine große, große Unterstützung für mich gewesen. Wobei ich dann gar nicht wusste, dass der Zweitplatzierte direkt nur ein paar Sekunden hinter mir war. Also der klebte nicht Windschatten unkonform, sondern fair, der in meinem Hinterrad. Also es,
die ganze Radfahrt über.
Ja, bis zum Einstieg in die Abfahrt. Da habe ich dann meine alten Downhill-Künste aus der Jugend ausgepackt, wobei auch nicht mehr so dolle, ne? Also man muss dazu sagen,
deine Frau hört den Podcast nicht. Kannst du ruhig erzählen, dass du da Vollgas runtergefahren bist?
Nee, also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Mut verloren, als ich älter geworden bin. Ein bisschen Mut habe ich verloren, als ich ein paar Jahre kein Downhill mehr gefahren bin. Und ein bisschen Mut habe ich verloren, als ich geheiratet habe. Und deutlich Mut habe ich verloren, als meine Kinder dann auf die Welt gekommen sind.
Aber trotzdem schneller als
genau, ich habe dann tatsächlich auch 8 Minuten fast rausgefahren auf dem Rad, dann auf dieser Abfahrt. Mhm. Also es zeigt, was ich da
gegenüber dem Zweiten, der ein paar Sekunden hinter dir war.
Genau, also der ist dann nachher Drittplatzierter geworden.
War vielleicht ein schwacher Abfahrer vielleicht auch, ne?
Ja, klar, 8 Minuten auf der Abfahrt, da sind dann wahrscheinlich genau
halbe
beide,
Stunde oder was ist das?
Beide entgegengesetzt.
Wie lange geht die Abfahrt? Halbe Stunde oder?
Ja, also letzten Endes bist du mehr oder weniger 40 Kilometer fast bergab gefahren. Ne? Hast du zwischendurch mal so einen kleinen Gegenanstieg gehabt.
Ach, okay, also wirklich eine lange Strecke. Okay.
Also eine wirklich lange Abfahrt. Und da sind wahrscheinlich genau die beiden Sachen aufeinander getroffen. Ein sehr guter Abfahrer für mich, denke ich mal, und ein nicht so guter Abfahrer in dem anderen. Ja.
Krass. Ja. Und wie hast du diese komische Schikane wahrgenommen, die wir im Fernsehen und alle Moderatoren gesagt haben, was ist das denn?
Also ich habe mich auch verjagt, aber nicht so dolle, weil ich vorher die Strecke abgefahren bin mit dem Auto und da war schon aufgezeichnet, wo die Barrieren dann stehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn du mit dem Fahrrad dann dort doch angeschossen kommst, da fällt ja schon die Kinnlade runter. Ne? Also es steht dann zwar so ein Schild Slow und vorher in der Wettkampfbesprechung wurde gesagt, da ist Überholverbot. Und da müsst ihr auch langsam fahren, aber ja, wenn es dann soweit
ist. Aber das ist ja Slalom und das musst ihr augenmäßig überhaupt wahrnehmen, rot-weiß und wo ist jetzt die Spur? Ich stelle mir das unheimlich schwer vor.
Ja, also ich habe es, wie gesagt, ich habe es auf der Straße gesehen und dachte so, okay, hier stehen die irgendwie, aber dass das dann so eng beieinander ist, ja, habe ich mich auch erschrocken. Ne?
Gab es da Unfälle? Hast du was gehört oder haben das alle irgendwie dann doch hingekriegt?
Bei der Schikane habe ich keine Unfälle gehört, aber sonst, mein Coach sagte schon hier, Mario, es wird ein paar Bohrlöcher an der Straße geben und ja, ich habe tatsächlich auch relativ viele Leute gesehen, die in den Altersklassen halt 10, 20 Minuten vor mir gestartet sind, die dann da am Straßenrand lagen und den Krankenwagen hast du auch in der Abfahrt da häufig gesehen, gehört. Also entweder stand da am Straßenrand, hat gerade jemand eingeladen oder du hast die Sirene gehört.
Das ist aber auch nicht so schön, ne? Das kenne ich von den Cyclassics und seitdem bin ich die nicht mehr gefahren. Ich habe da mal eine in einer stabilen Seitenlage gesehen und habe gesagt, nee, mach ich nicht mehr.
Ja, ging mir ehrlich gesagt auch so. Also da wird ja schon ein bisschen anders. Also,
ja.
Weil du hast einfach so Bilder vor Augen, ne? Die du eigentlich nicht haben willst. Und die lassen dich dann ein Stück weit auch noch mal vorsichtiger fahren.
Das heißt, es war technisch auch schon anspruchsvoll. Ne?
Es war technisch mit Abstand der herausragende, der schwierigste Ironman, den ich bisher gemacht habe. Also ich fand es persönlich, wie gesagt, richtig geil und ich finde auch, sowas sollte man auch nicht rausnehmen, weil das ist halt auch eine Stärke von dem einen oder anderen ist. die er sonst vielleicht nicht so ausspielen kann und die er dann mal so in die Waagschale werfen kann. Und bei der Tour de France gibt es ja auch nicht nur so eine Safety-Car-Phase da bergab, ne? Da wird dann auch mal angegriffen.
Und ja, insofern, steht auch manchmal in der Kritik, wenn es zu enge und zu gefährliche Abfahrten sind.
Ja, genau. Ne? Aber das hast du ja eigentlich nicht in dem Moment, wo du alleine auf der Straße bist, ne? Also Windschattenkonform fährst, hast du ja deine Box und du kannst deine Kurve selber anfahren, ohne dass du links und rechts diese engen Passagen hast. Also
aber da war doch auch dieses komische, nicht über die Mittellinie fahren zu dürfen.
Ja,
und so,
genau.
Ne?
Ja,
das ist doch auch Quatsch. Wenn die Straße war doch gesperrt, dachte ich.
Nicht überall. Also es war jetzt nie, dass die auf deiner Seite gefahren sind. Es gab aber tatsächlich Autos, die sich da irgendwie reingeschummelt haben. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber die wurden dann natürlich rausgeholt.
Ja gut, ist immer dann schwierig.
Ja, genau, aber da kannst halt nicht irgendwie jede Hauseinfahrt mehr als die Anwohner zu informieren, kannst du dann auch nicht machen. Ne? Also wenn die, kannst halt 180 Kilometer nicht jede Hauseinfahrt einfach dicht machen. Also selbst die Tour de France, die schaffen das.
Ja gut, da fällt.
Aber die machen halt nur Radrennen. Ne?
Bin ja bei der Deutschlandtour mal mitgefahren. Die sperren ja die Strecken sozusagen im laufenden Betrieb auch.
Ja. Ja,
da fahren dann 20 Polizeimotorräder vorne weg und machen alles zu und hinterher ist auch sofort die Strecke wieder offen.
Ja, ich habe mit meiner Familie in Devese die Straße gesperrt. Also.
Ah ja.
Ja, ich habe mich, also für mich ist immer so mein Credo, wer startet, muss auch helfen.
Ja.
Und dementsprechend habe ich dieses Jahr zwei Helferdienste gemacht und eine halt bei der Deutschlandtour.
Ja, cool.
Vor der Haustür, da haben wir das mal gemacht. Ja. Also insofern, so wird das in Nizza auch gelaufen sein. Und aber wenn halt irgendwie, das ist ja dann binnen 5 Minuten mehr oder weniger auf, es sei denn, so bei einer Tour de France Bergetappe,
dann vielleicht
ein bisschen zieht sich das mehr auseinander. Aber bei uns, als wir standen, das war natürlich am Anfang der Etappe, aber da war klar, nach 5 Minuten ist die Straße wieder auf. Und bei Deutschlandtour ist halt 5 Minuten, nachdem der letzte durchfährt, wieder auf. Das ist aber nicht irgendwie stundenlang, ne? Ja, das muss man ja so sagen. Wenn der letzte Age-Grouper da hochfährt, die Cut-Off-Zeiten, da liegen ja 5 Stunden dann teilweise zwischen dem und dem ersten Profi und dem letzten Age-Grouper.
Ja, stimmt. Ja. Hast du das denn auf der Radstrecke gewonnen, das Rennen, dann mehr oder weniger? Oder ist das Laufen dann das Wichtigste hinten raus?
Ja, also vor allen Dingen darfst du beim Laufen dann nicht mehr verzocken, ne? Und du darfst beim Radfahren auch nur so hart fahren, dass du danach noch schnell laufen kannst. Und als dann irgendwann 12 Minuten Vorsprung waren, dann war ja ein Stück weit auch im Kopf der Schalter umgelegt. Okay, hier kann in Anführungsstrichen nicht mehr viel passieren. Jetzt läuft das Ding noch stabil nach Hause. Also ich hatte dann auch die Age Group Gesamtwertung nicht mehr so
im
Blick. Schon. Ja, das jetzt nicht. Also das wäre zu viel gesagt. Aber es gibt halt noch so eine Linie zwischen ich nehme raus und ich muss wirklich alles rauspressen, weil von hinten noch einer drückt.
Okay.
Also du kommst dann einfach nicht aus dieser Komfortzone dann ein Stück weit so raus, dass du dann nochmal das allerletzte rausquetscht. Aber das, sag ich mal, das wären beim Laufen jetzt auch keine 15 Minuten gewesen. Sondern
was läufst du? Was heißt das denn für einen Marathon brauchst du denn? So,
ich bin da jetzt 3:03 gelaufen, aber ich hatte halt auch irgendwann erhebliche Magenprobleme. Also ich habe...
Ich fand das jetzt schnell, also brauchst du dich nicht entschuldigen.
Ja, also ganz ehrlich, beim Laufen habe ich mir ein Stück weit auch noch mehr vorgenommen gehabt.
Ja.
Aber ich hatte dann immer Wasser getrunken, weil ich so ein bisschen Trouble mit dem Magen hatte und habe dann irgendwann gemerkt, das Wasser kommt hier aus der Leitung. Und wer französisches Leitungswasser kennt, der weiß auch, dass da ordentlich Chlor beigemischt ist.
Ja, ja.
Und ich habe mich dann gewundert, dass ich nach jeder Verpflegungsstation, nachdem ich getrunken habe, nur Wasser als quasi Troubleshooting eigentlich danach noch deutlich mehr Magenkrämpfe hatte als vorher. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen auf Cola und dann wurde es auch besser.
Ja, auch nicht schlecht. Okay. Ja, gut. Die Yeast kommt wenigstens aus der Flasche und kann Wasser drin.
Ja. Also das ist wirklich, also mir war auf meinen gereizten Magen das chlorhaltige Wasser dann offensichtlich noch zu viel.
Was ist das für ein Kilometerschnitt, den man bei 3:03 laufen muss? Unter 5, ne?
4:15, glaube ich. Ja, 4. Oder nee, 4:20. Irgendwas mit 4:20 war es. Ja,
krass. Unvorstellbar.
Also 2:58 ist, glaube ich, 4:12.
Ja, cool. Also erstmal herzlichen Glückwunsch nochmal. Das ist natürlich richtig geil, dass du das da nochmal rausgehauen hast. Und Das Ziel ist ja tatsächlich dann jetzt auf Hawaii das nochmal zu wiederholen und dann endlich nach Hause zu kommen, ne?
Also das Ziel ist auf jeden Fall, wieder nach Hawaii zu kommen. Das, sag ich mal, das ist ja jetzt auch klar, dass ich mir das erfüllen werde.
Ja.
Und ja, jedes Jahr ist anders. Das Ziel ist natürlich, sich, so wie ich das 2017 schon hatte, also 2017 war mein Credo, Weltmeister zu werden, aus 2016 war ich es ja, Weltmeister zu werden ist schon schwer, den Titel zu verteidigen noch viel mehr. Mhm. Das war so ein Spruch, der mich das ganze Jahr über begleitet und auch angetrieben hat. Und ja, den werde ich wahrscheinlich im Winter wieder auffrischen können. Hoffentlich, ne? Aber ja klar, aber letzten Endes dann hast du irgendwann eine Vorbereitung, wo du vielleicht auch merkst, ne, irgendwie verletzt bist, okay, geht dies Jahr nicht, aber jetzt momentan ist natürlich der Anspruch, das Ding wieder zu verteidigen. Das ist der Traum, ja.
Wann fängst du an, wieder zu trainieren, richtig?
Oh, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht.
Aber so November, Dezember
Training,
erst oder was?
Ja, mit strukturiertem Training dann wirklich wieder anzufangen. Ne? Man muss ja auch so sagen, die Zeit ist ja dann dies Jahr auch extrem lang. Hawaii war früher immer am zweiten Samstag im Oktober. Nizza war jetzt schon Anfang September, am 10. September.
Ja, das war auch komisch. Deswegen war auch weniger Zuschauer, weil viele noch in eigenen Wettkämpfen oder Parallelwettkämpfen festhingen.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und jetzt ist dann das Hawaii-Rennen am letzten Samstag im Oktober, also schon fast im November. Das heißt, du hast einen unglaublich langen Zeitraum von Nizza bis nach Hawaii. Also insofern, ja, da fehlen mir so ein Stück weit jetzt auch die Erfahrungswerte, wie man quasi ja 14 Monate so gesehen zwischen den beiden großen Saison-Highlights am besten füllt, aber
da werden ja noch andere Wettkämpfe dazwischen.
Ja, na klar, natürlich. Ne? Ja, klar.
Also theoretisch kannst du ja dir ein zweites Highlight im Frühjahr setzen schon.
Ja. Wobei ich bin eher so der Typ, der den Sommer braucht. Lange hell.
Okay.
Schön Wärme.
Ja,
und
ja,
okay. So, also das, ja. Also ich sag mal, Frankfurt war mir dieses Jahr schon fast ein Ticken zu früh, weil auch die Vorbereitung sehr, sehr holprig lief. Dieses Jahr, die Kinder haben ständig mir Geschenke aus dem Kindergarten, der Kleine ist
noch nicht erkrüppelt. Ja, du hast da eine Erkältung nach der anderen mit kleinen Kindern.
Ja,
ne?
Genau. Also ich war eigentlich jede zweite Woche raus und erst der Game Changer war bei mir im Mai, als ich Elternzeit hatte und wir 2 Wochen in Spanien waren und da richtig Sonne getankt haben, ja, wahrscheinlich Vitamin D der natürlichen Art, zu sich nehmen konnte oder produzieren konnte. Und von da ab lief das Training erst durch. Und von da ab dann auch relativ, ja, beschwerdefrei.
Ja. Das Thema Familie und Triathlon, das hast du jetzt immer wieder angesprochen. Wir haben ja auch irgendwie im Hintergrund laufen immer mal schöne Bilder durch. Wie funktioniert das? Das Verständnis von deiner Frau, glaube ich, weil sie selber Athletin ist oder zumindest war, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber ich kenne sie ja auch von Hannover 96, da ist ja da, wie habt ihr das organisiert, dass das funktioniert und dann auch noch mit Arbeit und sonst wie? Ist das auch große Disziplin deinerseits? Weil man muss ja auch wach sein, also die Kind muss ja abends irgendwie die Kraft auch noch haben, mit den Kindern zu spielen, wenn du irgendwie vielleicht irgendwie VO2 Max All Out trainiert hast, ist das ja vielleicht auch, sitzt du da ja auch mit müden Augen. Wie kriegst du das hin?
Frage ich mich ganz ehrlich gesagt manchmal auch. Also so in der Rückbetrachtung von der Saison denkt man dann zwischendurch, boah krass, was hast du für Trainingsumfänge gefahren. Ich habe jetzt aber gleichzeitig nicht das Gefühl, dass ich meinen Kindern zu kurz komme. Aber das ist natürlich ein sehr strukturierter Tages-/Wochenablauf. Also für mich heißt das zum Beispiel montags und freitags 6 Uhr morgens Beckenrand, haben wir Schwimmtraining von 96 vom Triathlon aus und dann ja geht's von da aus direkt zur Arbeit und dann habe ich montags auch noch Physiothermin und dazwischen dann auch noch Familie und ja, meine Tochter ist häufig auch lang wach.
Ja, ja.
dann habe ich noch was von ihr. Und dann versuche ich das natürlich so ein bisschen auch zu bündeln auf Tage, wo ich dann nicht so viel trainiere. Dass ich dann auch mir so gezielte Fenster setze, die auch für die Familie da sind. Und ja, Verständnis von meiner Frau, wie du schon gesagt hast, ist ja riesig, würde ich sagen. Und die macht natürlich dann auch an vielen Stellen mal was mit den Kindern sonntags, ne? Man ist immer als Age-Grupper auch ein bisschen Weekend Warrior, auch mal so Ausflüge mit den Kindern alleine, wo man dann auch sagt, okay, Mensch, vor der Nachbetrachtung, oh, da wärst du auch gerne dabei gewesen, so. Das bedeutet also auch auf jeden Fall Abstriche machen. Und ja, ihr Verständnis, sag ich mal, scherzhaft, muss auch ein bisschen da sein, weil sie hat ja den ganzen Mist verbrochen, ne? Sie ist ja Schwimmtrainerin und hat mir in den...
Also sie hat dir das Schwimmen auch noch beigebracht.
Schwimmen beigebracht und sie hat vor mir Triathlon gemacht und ja, ich habe ja 2013 meinen ersten Triathlon wirklich dann erst gemacht gehabt. Da war sie schon triathlonmäßig alter Hase. Okay. Und sie war auch diejenige, die mir quasi gezeigt hat, dass man auch mehrmals am Tag trainieren kann. Das war ich als Leichtathlet vorher gar nicht so wirklich gewohnt. Also es ist mal zweimal, klar, ne, als Topläufer haben wir das damals schon gemacht, aber ich habe das da nicht gemacht gehabt, sondern das wurde mir ein Stück weit vorgelebt. Also ja, insofern ist das Verständnis auf jeden Fall da und ja, die unterstützt mich da und entlastet mich und schafft mir da auch die Freiräume für. Und klar, die findet das natürlich auch cool, wenn wir dann so ein Ding, also ich sehe das wirklich auch ein Stück weit als Familienerfolg dann auch an, auch wenn ich natürlich derjenige bin, der dann so gesehen gefeiert wird, aber ja, die ganze Familie zieht da natürlich auch mit und die meine Tochter startet jetzt auch bei so Kinder, bei den Kinderläufen, bei den Iron Kids mit, sie geht gerne schwimmen, dann gehen wir auch als Familie schwimmen. Also wir haben da schon so eine Struktur auch aufgebaut, dass wir da als Familie funktionieren und ich gleichzeitig meinem Training gerecht werden kann und ja, auch am Familienleben gut teilhaben kann.
Ja, was ich so als Außenstehender sehe, ich habe jetzt ja nun, die Fotos haben wir jetzt hier nicht, ich habe ja viele private Fotos auch, die du mir mitgeschickt hattest, jetzt für die Slideshow hinten. Da habe ich ein Foto gesehen, wie dein Sohn, glaube ich, war es, oder Tochter, weiß ich, ich glaube, der Sohn war es, der dann dein Weltmeistertrikot, was wir hier ja auch liegen haben, anziehen durfte und solche Sachen. Und ich meine, ihr habt dann ja auch nochmal das Ganze mit Urlaub verbunden und so weiter.
Genau.
Das, also das ist ja dann das, wo man sagt, okay, du hast ja den einen Tag deinen Wettkampf und vielleicht hier und da mal eine Trainingseinheit vorneweg, aber ansonsten habt ihr da ja trotzdem Familienurlaub draus gemacht. Alle haben Interesse dran.
Ja.
Das ist ja auch geil, wenn deine Frau nicht Interesse dran hätte, wäre es wahrscheinlich auch doof, wenn die sagen würde, ja, ist mir doch egal, wann und wie du durchs Ziel läufst und ich gucke doch jetzt nicht noch nach, wie weit weg deine Gegner sind oder was auch immer. Also, ja. Ich glaube, da ist ja ein Stück weit Glück und wahrscheinlich auch eine Konstellation gewählt, die da wirklich gut funktioniert.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube, ihr wart jetzt letzte Woche dann nochmal in der Gegend im Urlaub die ganze Zeit.
Genau, ne? Also unser Deal ist quasi, dass nach dem letzten Wettkampf Familienurlaub stattfindet, in dem nicht ich trainiere, sondern eher meine Frau da mal ein bisschen trainieren geht, also mehr trainieren geht. Ich habe jetzt eigentlich gar nicht trainiert, gar nicht, kann man auch nicht
irgendwo
so sagen.
Irgendwo habe ich ein schönes Foto gesehen, ja, auf so einem Pass da oben. Ne?
Genau,
war da nicht irgendwas mit dem Ventoux sogar, den man dreimal hochfahren muss?
Ja, genau. Also ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht und habe davon geschwärmt, dass ich im Club Cinglé bin. Also der Club Cinglé ist das, wenn du den Mont Ventoux von allen drei Richtungen, also alle drei Steigungen an einem Kalendertag fährst.
Ja, ja.
Und mein Nachbar, den habe ich zum Radfahren gebracht. Und der war jetzt auch wirklich auch schon bei total vielen Wettkämpfen mit, der unterstützt mich da echt und ja, hat auch selber das Radfahren für sich entdeckt als sein Hobby. Und für mich ist dann der Herbst auch immer so ein Stück weit die Zeit, wo ich meinen Trainingskumpels auch was zurückgebe und quasi die mich bei vielen Trainingseinheiten unter zurückstecken, manchmal auch ihre eigenen Ambitionen beim Training begleiten. Und meine Einheiten dann machen, wo ich dann im Herbst dann sage, okay, ich mache dann euren Scheiß mit auf gut Deutsch, was ihr euch in den Kopf gesetzt habt. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt mit, ja, relativ wenig Training, diesen Mont Ventoux von allen drei Seiten hochzufahren. Und dann bin ich wirklich mit kompletten Gerödel, also mit Scheibe, Zeitfahrrad, Aerohelm, dreimal den Ventoux hochgefahren. Ja, und der, ne, Pickel der Provence heißt er ja so schön, aber heißt auch Berg des Windes. Also man kann sich vorstellen.
Sei froh, dass du Ero warst.
Ja, genau. Ich hatte reichlich Windangriffsfläche, also bergab war das kein Spaß und bergauf, ja, bei den ganzen Höhenmetern, den Anstiegen ist das auch eine ordentliche Herausforderung gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ihn dann nach oben gepeitscht und er hat mir dann nachher gesagt, ey, danke, dass du das mitgemacht hast. Ich habe ehrlich gesagt, meinte er, nicht damit gerechnet, dass du 2 Tage nach dem Wettkampf mit mir das Ding machst und ja, deine Familie dir das dafür das grüne Licht gibt, mich dann da durchzupeitschen. Und das, ja, das gibt mir eigentlich, gibt mir auch was dann den Leuten an der Stelle, was zurückzuzahlen. Ja, nicht nur, na, das geht sowohl für die Familie als auch für Freunde.
Aber mit wem kannst du hier in Hannover überhaupt trainieren? Du bist ja auf einem ganz anderen Level als sie. Oder fahren die, beleiten die dich dann mit dem Fahrrad beim Laufen oder was?
Also mit ihm mache ich zum Beispiel meine lockeren Ausfahrten. Und okay. Sag ich mal, wir sind jetzt zum Beispiel auch Köterberg, sagt ihr was?
Ja, ja.
So eine Köterbergrunde gefahren, das sind ja auch 160 Kilometer mit über 2000 Höhenmeter. Das hat er, da hat er sich auch durchgebissen. Und dann, klar, bergauf fahre ich dann vor, hole ihn wieder ab. Okay. Fahr dann mit ihm den Rest hoch und so und nehme da so ein bisschen Rücksicht dann natürlich, ohne meine eigenen Trainingsziele aus dem, okay. Aber klar, beim Intervalltraining kann ich.
Nee, deswegen, also da würde ich ja sagen.
Aber da trainiere ich dann zum Beispiel mit den Anführungsstrichen Spezialisten. Also Laufen mache ich ganz viel mit Läufern hier in Hannover.
Okay.
Und Radfahren viel mit den Radfahrern.
Ja, ja, gut. Manchmal sieht man dich auch. Du bist auch schon bei uns, glaube ich, beim Zwift-Event mitgefahren. Da warst
ja, genau.
Da hast du denn aber auch vorne mit dich gebettelt mit ein paar Leuten, glaube ich.
Ja, genau. Also am Anfang habe ich das noch relativ ruhig angehen lassen und irgendwann hat es mich dann gepackt.
Ja, ja.
Und dann, ja, genau, habe ich dann am letzten Hügel nochmal alles reingehauen. Also.
Ja. Nee, cool. Ja, aber das ist ja. Ja, der Kopfhörer macht manchmal Geräusche. Ich weiß auch nicht. Das muss ich mir nochmal checken, was da genau los ist. Nee, aber das ist ja interessant. Ist das. Muss ja auch irgendwas mit der Psyche machen, wenn man auf einmal Familie hat und ich und da, was du ja auch immer gesagt hast, mehr Sicherheit bei den Abfahrten und so weiter. Also spannend, dass man dann aber trotzdem natürlich die Disziplin aufbringt, zu sagen, um 6 Uhr stehe ich am Beckenrand. Anders geht es dann wahrscheinlich auch nicht. Und da haben wir, glaube ich, in der letzten Sendung auch vor ein paar Jahren schon drüber gesprochen. Dann noch Berufsalltag nebenbei, ne, da hast du ja auch jetzt, glaube ich, teilweise ab und zu hat man heutzutage ja Glück, mal Homeoffice machen zu können und so weiter, aber trotzdem musst du ja irgendwie sehen, dass du es hinkriegst und das ist schon, wahrscheinlich muss man dafür auch geboren sein, dass man da nicht so viel Schlaf braucht dann. Ja, also da ist natürlich auch krass. Zum Thema Ironman, was mich noch interessiert, weil Ironman haben wir ja vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, steht ja auch viel in der Kritik. Hat auch immer hier und da den Eigentümer gewechselt. Es ist natürlich ein Wirtschaftsunternehmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht auch too much. Jetzt bist du in dem Zirkus drin, hast auch sicherlich viele tolle Dinge erlebt, die es nur deshalb gibt, weil es da die Ironman Corporation oder wie auch immer sie heißt aktuell das überhaupt alles auf die Beine stellt. Hast du da einen Standpunkt zu, wo du sagst, okay, nervt mich auch ein bisschen, diese Hawaii-Nummer, warum lasst das nicht bei den Startern? Die Startpreise gehen immer höher, es ist ein Luxusgut, Ironman mitmachen zu können. Hast du da eine Stellung zu? Wie siehst du das?
Also ich sehe das auch, diese Kommerzialisierung, echt, finde ich persönlich nicht so cool. Beziehungsweise ganz ehrlich, ja, ist mir auch too much. Also man merkt einfach, dass dieses Unternehmen mindestens einmal zu oft verkauft worden ist. Also dieser letzte Verkauf von der Wonder Group an, ich weiß gar nicht welches, ja, das war so ein, wahrscheinlich so eine Art Hedgefonds, keine Ahnung, wo es jetzt hinverkauft worden ist, es war meiner Meinung nach einfach zu teuer. Und jetzt müssen sie halt jeden Euro oder jeden Dollar irgendwie rauspressen. Den Eindruck habe ich schon. Also da kann ich mich nicht von frei machen, dass mich das auch so, dieses Gefühl einfach erreicht hat. Und das, ja, da stellt man sich schon die Frage, will ich dann weiter Ironman-Rennen machen? Mit der habe ich mich auch schon beschäftigt, muss ich auch sagen. Nach wie vor ist aber für mich das größte Ziel Ironman Hawaii. Das ist einfach für mich persönlich das größte Rennen und da will ich unbedingt nochmal hin und das bietet halt nur Ironman. Mhm. Das bietet keine PTO-Races für die sowieso eine Professional Triathlete Organization. Also für mich jetzt nicht mehr relevant, aber dieses Gefühl von Hawaii, das kann halt einfach für mich nur Hawaii bieten, wobei ich natürlich sagen muss, direkt danach kommt irgendwie Rot, auch wenn ich selber noch nicht da gestartet bin. Vielleicht, wenn ich einmal starte, bin ich vielleicht noch mehr infiziert. Ja. Aber das ist so, das einzige Gegenstück dazu, was so auf dem Level mitschwimmt. Aber ja, nach wie vor ist das für mich die größte Herausforderung. Und dass da jetzt an diesem Mythos und an diesen ganzen, das Ganze drumherum jetzt so kommerzialisiert ist, dass man da das Gefühl hat, okay, hier wird jetzt jeder Euro, jeder Dollar rausgequetscht und hier nochmal irgendwas angepasst und hier noch Startgebühren angehoben und so weiter. Ja, das ist einfach eine Entwicklung, die ist schwierig, ist noch vorsichtig ausgedrückt.
Aber du kannst es dir ja, und du musst es ja auch aus vieles aus eigener, du hast Sponsoren und hier und da auch von uns mal ein bisschen Equipment und sonst, aber das ist ja auch ein Tropfen auf den heißen Stein für das, was du investieren musst, um nach Hawaii zu fliegen, übernachten, Startgelder, hier nochmal 1.000 Euro für den nächsten Hawaii-Slot und so weiter. Ja. Das heißt, es ist ja doch schon ein Privileg, dass du es dir überhaupt leisten kannst, mehr oder weniger, ne?
Ja, ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt so siehst, was Hawaii auch so drumherum kostet, ne? Also der Slot, 1.000 Dollar, aber die Hotelpreise sind halt auch abartig und ein Toastbrot im Supermarkt kostet mal geschmeidige 7 Dollar. Ne? Und das ist halt nur Toastbrot. Also alles, was gesund ist, ist in Amerika per se nochmal teurer. Wenn du dich auch noch auf Hawaii gesund ernähren möchtest und nicht von Toastbrot und Nudeln, musst du halt auch noch da die Reisekasse dementsprechend aufgefüllt haben. Ne? Also ich bin auch ganz ehrlich, ohne Sponsoren so und Unterstützer so wie euch, dann könnte ich das auf dem Level jetzt nicht jedes Jahr machen. Hm. Das würde einfach nicht gehen. Das wäre finanziell nicht darstellbar, weil dann hätte man auch die Familie irgendwann gegen sich, weil wenn die dann sagen, naja, Papa fliegt nach Hawaii und
wir können nicht mit.
Genau, für uns ist Castrop Rauxel angesagt. Das würde auf jeden Fall zum Kippen der Unterstützung führen. Und ohne die, ganz ehrlich, ohne euch wäre ich aufgeschmissen. So. Also einfach, das wäre auf dem Level nicht darstellbar.
Ne?
Also,
ja. Das
geht von Trainingsbedingungen über Equipment bis hin zu.
Also das ist natürlich, und da ein Stück weit leben wir das ja auch im Radsport hier, auch im Gravel-Bereich, wo wir sagen, okay, wir haben Bock auf geile Fahrräder und da sprichst du natürlich auch eine Altersgruppe an Menschen an, die irgendwie schon mal Geld verdient haben müssen. Ein Student, der muss schon entweder die passenden Eltern haben, die das unterstützen, ansonsten hast du ja kaum eine Chance zu sagen, ich fahre da voll rein. Wobei wir das auch hier erleben mit Aline Barre, die hier zu Gast war, die sich auch für Hawaii qualifizieren konnte, da starten konnte, die jetzt, glaube ich, aktuell 23, 24 Jahre alt ist und so weiter. Das gibt's schon, aber man muss halt doch, egal wie, man muss irgendwie Unterstützer haben. Und wenn es die eigenen Eltern sind als junger Mensch oder eben als Erwachsener selber genug Geld verdienen, es ist schon eine riesige Materialschlacht da vor Ort. Macht auch Bock, wie gesagt, das will ich gar nicht so kritisieren. Wahrscheinlich ist dann auch der bei den Leuten, die da wirklich Geld ausgeben, ist der Startpreis dann auch egal. Ne, die 600, 700 Euro verglichen zum 10.000 Euro Rad sind dann auch nicht mehr so viel, in Anführungsstrichen. trotzdem, ja, es ist, ja, weiß ich nicht, ob es es fehlt natürlich teilweise so ein bisschen der Charme, ne? Auch für mich als Zuschauer, wo ich sage, okay, war schon mal alles irgendwie ein bisschen cooler, ne? Und ein bisschen persönlicher und wird halt ein bisschen unpersönlicher vielleicht auch. Ja. Und das ist ja, wir haben ja momentan auch ein, finde ich zum Glück, ein Riesenproblem mit dem deutschen Fußball, der auch seinen Charme verloren hat, wo viel unpersönlich, viel Kommerzialisierung ist, Bundesliga und so weiter. Alle reden das Gleiche, geskriptet mehr oder weniger vor die O-Töne. Die Sportschau ist eigentlich austauschbar. Wie schön es da doch ist, dass jetzt so ein Basketball auf einmal wieder nach vorne kommt und Weltmeister wird. Und der Triathlon war ja auch eine Zeit lang oder so eine Sportart. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, oh, hoffentlich verderben was uns mit dem Triathlon nicht, ne, durch diese Kommerzialisierung und auch durch die Skandale, die natürlich passieren, ne, mit Hamburg so ein bisschen skandalmäßig, wo man nicht genau weiß, was jetzt da wirklich passiert ist, wo ich auch viele unterschiedliche Meinungen gehört habe, dass dann doch nicht zu viele Motorräder auf der Strecke waren oder doch nicht zu unerfahren und vielleicht auch da ein gesundheitliches Problem beim Motorradfahrer vorlag, ganz schwer einzuschätzen. Da, wo ich wirklich, was ich wirklich kritisch gesehen habe, war der Ironman in Irland, wo ich Videos gesehen habe mit Wellen, wo ich weiß, ich war jetzt an der Atlantikküste, das wäre ja mal mindestens eine rote Flagge gewesen, wo man nicht ins Wasser hätte reingehen dürfen als normaler Mensch. Ja. Und dann waren wir letztes Jahr auf Kreta, da waren weniger Wellen als in, als an der Atlantikküste, da war komplettes Verbot, ins Wasser zu gehen. An der Atlantikküste gab es wenigstens so einen kleinen Bereich, wo sie gesagt haben, da passen die Strömungen halbwegs, da könnt ihr reingehen. Habe ich Bilder gesehen aus Irland. Wie schätzt du das ein? Du hast ja die Bilder vielleicht auch gesehen. Ja. Da bin ich ja wirklich der Meinung, muss man die Leute da ins Wasser schicken? Und ist nicht tatsächlich es Beweis genug, dass zwei Leute ums Leben gekommen sind, die ja Ironman-Sport betreiben? Das sind ja nicht irgendwie Nichtschwimmer, die gesagt haben, naja, ich gehe heute mal ausnahmsweise ins Meer und habe das noch nie gemacht. Da bin ich schon wirklich, wo ich sage, krass. Also sie haben das Schwimmen zwar, glaube ich, um die Hälfte verkürzt, aber warum nicht das Rennen absagen oder zumindest einen Duathlon draus machen? Wer entscheidet das und wie würdest du das als Athlet sehen?
Also ich finde auch, die Sicherheit und das Leben des Menschen ist an sich, also die Sicherheit der Athleten und das Menschenleben ist da an höchster Stelle, ne? Das ist einfach das wichtigste Gut. Und da ist in Irland auf jeden Fall ein kapitaler Fehler meiner Meinung nach gemacht worden. Wer dann jetzt letzten Endes entscheidet, ich meine, Ironman-Rennen fällt auf jeden Fall immer an Ironman zurück, aber da gibt es ja auch Kampfrichter, die dann vielleicht mal hätten sagen müssen, er ist einfach zu viel. Und ich habe die Bilder auch gesehen, das war, also vom Wellengang her, war das meiner Meinung nach nicht mehr vertretbar, auf jeden Fall für ein Amateurrennen, weil man muss schon davon ausgehen, dass da immer noch ein paar Leute dabei sind, die vielleicht 3,8 Kilometer schwimmen. Aber der Wellengang, der da war, das war schon, also da wäre auch, sag ich mal, sonst, glaube ich, keiner reingegangen.
Also es gibt ja die Diskussion, die ich mitbekommen habe, ist, dass irgendwie Irland, wer auch immer in Irland gesagt hat, darf nicht gestartet werden und Ironman hat es nicht mitbekommen und Ironman sagt, ja, ihr habt es nicht gesagt, da soll wohl irgendwer, die schieben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Ja. Ich persönlich sage, ich wäre nicht reingegangen, also einfach, wenn ich davor gestanden hätte, hätte ich schon gesagt, mache ich nicht. Ja. Also da ist ja dann auch die Frage, wie weit macht man Ironman für etwas verantwortlich, was hätten die beiden, also man weiß ja auch nicht, was den beiden da zugestoßen ist, die da verstorben sind, aber es wird ja auch viele Verletzte oder was gegeben haben oder Leute, die da zumindest am Limit waren.
Die sind ja wirklich zurück an den Strand gespült worden, ne? Also sie sind gar nicht reingekommen.
Also da ist ja wirklich die Frage, muss ich das vielleicht als Mensch sogar selber entscheiden, da gehe ich nicht rein, weil ich eben nur Brust schwimmen kann und noch nie im Meer war, ne? Und dieses Selbstbewusstsein, aber auch da überschätzt man sich ja vielleicht. Denke ich auch. Ich finde tatsächlich, Hamburg kann ich nicht so richtig einschätzen. Ist natürlich doof, dass jetzt zwei solche krassen Unfälle oder krassen Dinge passiert sind, gerade was Ironman betrifft. Vielleicht war es auch nur Pech, vielleicht hätte es auch eine Challenge treffen können, wo es schief läuft. Das Verhalten an sich ist natürlich ein bisschen fragwürdig, wie man da hinterher auch mit umgeht. Wo man sagt, okay, wir haben Scheiße gebaut oder sonst wie, kann man wahrscheinlich auch nicht sagen, wenn man sofort Regressansprüche an der Backe hat und juristisch vielleicht, das ist ja auch immer schwierig einzuschätzen. Aber so Livestreams, die dann weiterlaufen, als wäre nichts passiert und so, das ist schon alles ein bisschen viel, wo ich sage, okay, das kann auch nicht nur Zufall sein, da muss doch mal einer sagen, so wird es jetzt in Zukunft nicht mehr gemacht.
Ja, also das sehe ich auch so. Also die Ironman hat sich in den letzten Jahren schon häufig ein Eigentor geschossen, aber dieses Jahr waren da echt kapitale Böcke bei, die Menschenleben gekostet haben. Ne? Und das ist eigentlich nicht vertretbar, finde ich. Ich sehe so ein Stück weit anders aus der Ex-Profi-Brille auch. Also ich finde, Profis kann man da auch reinschicken, so einen Wellengang, einfach weil die Anzahl natürlich, also man hat ja vorher sowieso Lifeguards da, die das ganze Age-Gruber-Feld absichern und wenn man dann unter solchen Bedingungen, also jetzt nicht bei 10 Meter hohen Wellen, aber das, was in Irland war, ich glaube, das hätte man noch machen können.
Weil man jeden Profi sozusagen einen
Boot fast begleitet hätte. Und einfach, weil man bei Profis dann auch davon ausgehen muss, dass die solche auch schwierigen Bedingungen eigentlich handeln sollten. Der Meinung bin ich als, so gesehen Ex-Profi. Also für die, finde ich, sollte es dann ein Stück weit auch andere Regeln geben. Aber ja, wie gesagt, bei den Age-Groupern, also ich selber, wenn ich jetzt in Ironman Irland gestartet wäre und das wäre ein Duathlon geworden, natürlich hätte ich nicht geschrien, ne? Aber ja, irgendwo geht dann die Sicherheit vor und zwei Rennen zu machen, einen für Age-Grouper, die sagen, ich schaffe das, wo du dann nochmal die Unsicherheit hast, überschätzen die sich nicht selber, ja, ja. Muss man die nicht vielleicht sogar vor sich selbst schützen? Und dann zu sagen, okay, die anderen, ne, lass mal schwimmen weg, sowas geht halt nicht, ne? Da muss man halt auf gut Deutsch die Eier in der Hose haben und so ein Ding auch absagen. Mhm. Das Schwimmen zumindest. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, vor ein paar Jahren bin ich in Bordeaux beim Frenchman gestartet. Und ich habe danach mit dem Veranstalter gesprochen. Also es ist kein Ironman-Rennen, sondern Benjamin Sanson, ein ehemaliger auch Profi-Triathlet, der hat auch gesagt, naja, eigentlich wollte ich das Schwimmen im Atlantik machen, aber sagt er, das ist einfach zu unsicher und deswegen haben die einen See genommen, der hinterm Atlantik liegt. Als ich da hingefahren bin, nicht mehr, aber als ich mich mit dem Wettkampf auseinandergesetzt habe, dachte ich so, ja klar, mit dem Atlantik geschwommen.
Ja, Bordeaux aber, war ja das, wo ich war dieses Jahr im Urlaub. Ja. Das ist ja eine Riesenunsicherheit, aber ob das überhaupt stattfindet. Ja. Also ist ja ganz klar, da gehen die ganzen Surfer hin.
Ja, genau. Deswegen, und dann sind sie, und wir sind dann in dem Jahr, wo ich da war, war auch dann das Schwimmen, findet an zwei Punkten statt. Du schwimmst also knapp 4 Kilometer. Da ist ein One-Way, ne? Also
aber das ist ja geil.
Das ist richtig geil. Ja. Also das Rennen, da kann ich auch eigentlich nur Werbung für machen, weil es von vorne bis hinten cool ist. Das ist wirklich familiär geführt. Ja. Das Rennen und trotzdem groß. Dann hast du halt hinten, weil so ein schlecht Wetter aufkam, da war Nebel, du hast keine Bojen gesehen. Also bist wirklich einfach nur irgendwie im Hinterher geschwommen und davor ist dann irgendwann mal so ein Boot geschwommen. Und dann war auf dem See halt auch schon Wellengang. Ne? Und wenn ich dann überlegt hätte, bei den Wetterbedingungen hätte mich einer ins Wasser geschickt, das wäre, glaube ich, vielleicht auch fürs Profifeld dann too much gewesen. Aber dann, wie gesagt, dann hast du natürlich eine fast 1:1 Betreuung von den Lifeguards zu den Profistartern. Ne? Es gibt also auch Möglichkeiten, da zu reagieren, wenn man weiß, okay, die See ist hier zu rau. Ja?
Jetzt haben wir viel rumgemeckert über Ironman. Gibt es dann auch was, wo du sagst, Mensch, das verbessert sich ja von Jahr zu Jahr und das ins Wasser gehen und die Organisation und Wechselzone sonst wie. Gibt es dann auch wirklich Fortschritte, wo du sagst, es?
Also ich fand, Ironman hat einfach schon vor ein paar Jahren da so eine Benchmark gesetzt. Die Rennen sind top organisiert, da kann man nichts sagen. Also da wird wirklich nichts dem Zufall überlassen, finde ich. Das merkt man auch, ne? Und der Anspruch an Ironman dadurch, dass sie so teuer sind und dass sie,
im Fokus auch sind.
Ja. Genau, ist halt einfach mal deutlich höher als bei allen anderen. Also selbst gegenüber der Challenge Rot, denen wird noch viel verziehen, habe ich so das Gefühl, oder der Challenge allgemein, Ironman nicht. Das ist halt so, wer die Cash-Cow maken will, der muss sich dann damit auch dann auseinandersetzen und der muss da, glaube ich, auch ein Stück weit ein dickeres Fell haben.
Ja, finde ich auch immer wichtig. Also nicht immer nur draufhauen, sondern auch gucken, okay. Ja.
Also es hat ja auch Gründe, warum ich immer bei Ironman starte. Ja. Ne? Also weil, wie gesagt, die Destinationen sind einfach super clever gewählt, finde ich, von Ironman. Das ist immer das, wo man dann auch so einen Wettkampf mit Urlaub dann auch verbinden kann. Und die Organisation erstmal grundsätzlich, gibt immer Ausnahmen. Ne? Ich habe zum Beispiel auch meinen Swimsuit nicht wiederbekommen, nach dem Wettkampf, aber da steht jetzt Ironman, haben sie gesagt, mit ihrer Versicherung oder was auch immer gerade. Also ich kriege einen neuen.
Also ja, gut.
Ist dann schief gelaufen, aber die stehen dann auch zu ihrem Fehler an der Stelle.
Bei 2000 Neoprenanzügen, passiert.
Ja,
ne?
Ja, also keine Ahnung, das musste ja dann Sachen selber in den Beutel legen und die waren drin. Also so geistig umnachtet war ich nicht.
Ja.
Und als ich dann kam leerer Beutel an.
Okay. Ja, deswegen, also da, ich glaube auch, man hat da natürlich immer so dieses schlechte Gefühl, wird von einem Investor zum nächsten verkauft und so weiter. Das ist natürlich.
Ja, also diese Rennen sind geil, da kann man, glaube ich, nichts anderes gegen sagen. Also
wer weiß.
Die Orte sind cool, sie sind wirklich top organisiert und so. Und
Das muss man ja auch sagen. Sowas wie Hamburg, was es jetzt erst seit ein, zwei Jahren gibt. Und da wird ja auch, glaube ich, wurde jetzt an der Strecke auch geschraubt, weil es dann wieder irgendwie Anwohner in der anderen Strecke nicht so gut war oder was auch immer. Also das, Das muss man ja auch sagen. Es ist ja auch wirklich nicht einfach, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Das ist ja auch ganz klar. Mit abgesperrten Strecken für 5 Stunden und mit hohen Kosten und Sicherheitskonzept und was es da nicht alles gibt. Das muss man natürlich auch.
Ich meine, sehen wir ja in Hannover, ne, am Wasserstadt-Triathlon. Der ist ja jetzt so gesehen aus relativ privater Hand von Peter Augart an Eichels Events übergeben worden. Das hat ja auch Gründe, ne, weil er auch sagte, das ist einfach so ein Rad, das kann er jetzt nicht mehr drehen.
Quasi. Ja. Was wogegen Ironman ja nichts kann, ist, wer da alles startet. Da ist mir aufgefallen, wie stehst du dazu, dass so ein Vinokourov, Laurent Jalabert und so weiter da aus dieser alten Radgarde startet? Ist das noch ein Thema? Muss man sagen, okay, die haben ihre Strafe verbüßt dürfen? Oder nervt das?
Also ich sage erstmal, die beiden, gerade Vinokourov, Team Telekom, ne, das waren so ein Stück weit Helden meiner Jugend. Das waren die, mit denen ich angefangen habe, Rad zu fahren. Dementsprechend enttäuschend war es dann auch, als rausgekommen ist, wie die ihre Leistungen allesamt ja erbracht haben. Und dementsprechend auch ein Jalabert, ich weiß gar nicht, ob der nur in dem System mit drin war, also sprich in dieser Jahreszeit, in den Jahren mit drin war, als da ja wirklich vollkommen systematisch gedopt worden ist, das ganze Feld wohl offensichtlich.
Was ist ja auch wieder ein bisschen relativiert, wo man sagt, na, wer weiß, wie man selber reagiert hätte oder gefahren wäre damals. Ne? Ja, also ich bin ganz auch schwer einzuschätzen, wo ich immer sage, okay, lässt sich jetzt leicht sagen, alles Arschlöcher. Warum haben die das gemacht und stehst du denn da selber und musst Geld damit verdienen, dann weißt du auch nicht, wie du gehandelt hättest.
Ja, also ich bin immer froh, dass ich diese Dopingfrage für mich nie gestellt hatte. Als ich Rad gefahren bin, dann ich hatte dann irgendwann meinen Lungenriss, da war ich raus und vorher war ich nicht gut genug, dass man irgendwie in so ein System da katapultiert worden ist. Also insofern habe ich mir natürlich dann ein bisschen leicht reden, ne? Aber ja, nichtsdestotrotz, so ein Vinokourov haben sie halt zweimal erwischt. Da ist es dann auch kein Zufall mehr, ne? Und wenn du einmal abgesessen hast und dann deine Karriere nochmal beendest damit, das hat auf jeden Fall mehr als ein kleines Geschmäckle. Und ich persönlich habe es nicht gefeiert, muss ich ehrlich sagen, als die neben mir dann bei der Siegerehrung auch aufgetaucht sind.
Ach, die haben auch gewonnen.
Ja, natürlich, beide die Altersklassen, also M5.
Waren die da auf diesem Foto mit drauf, wo du da drauf bist?
Nee,
okay. Nee. Immerhin.
Genau, zum Glück sind auch die nicht meine Altersklasse. Genau, sie sind nicht meine Altersklasse. Sag ich mal, ich musste denen auch nicht gratulieren, in Anführungsstrichen, weil die haben bis zur M40 aufgerufen und danach aller älteren Altersklassen.
Ja.
Also, die kamen dann halt einfach ein Stück später, als wir schon oben waren. Also insofern stand ich auch nicht gegenüber.
Aber macht man sich Gedanken oder sagt man, ist mir egal?
Ja, also das finde ich irgendwie, Lance Armstrong hat man da rausgeekelt gekriegt, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne? Das kann man mit denen.
Was aber ja sehen. Eigentlich, wir haben hier schon ganz oft im Podcast über Lance Armstrong gehatet, auch über seinen Podcast. Ja. Der macht ja einen Podcast, der gar nicht schlecht ist, bis auf Lance Armstrong. Also wirklich, also auch dieser Johann Brunel oder so, den höre ich ja immer, obwohl der nun auch Teil des Systems war, aber der kann ja sehr dediziert erklären, warum in der Tour de France was wie passiert ist. Ja. Da ist ja halt eine Koryphäe drin dem kann man gut zuhören. Krass waren sie natürlich trotzdem alle damals, nur dass Lance Armstrong halt ein echt auch ganz, ganz schlimm redet in dem Podcast, auch über andere und so, ganz komisch irgendwie. Okay. Also der ist auch so unsympathisch. Ich weiß nicht, ob man das kommt ja aus Texas oder wo auch immer er herkommt, wo man das so macht, über andere Leute und herzieht und nur fucking bla 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 sagt. Ja. Also ganz komisch. Trotzdem ist es ja eigentlich ungerecht, dass er deren lebenslang gesperrt ist, während die ganzen anderen, die auch nicht besser waren und teilweise doppelt erwischt wurden, während er ja nie erwischt wurde, in Anführungsstrichen. Er wurde ja erst im Nachhinein erwischt, was ja auch vielleicht, kann man sagen, ist schlimmer oder weniger schlimm. Ist ja Ende auch ein Fehler im System gewesen. Eigentlich müsste man ja alle über einen Kamm scheren und sagen, hier, ihr dürft alle nicht mehr bei solchen Wettkämpfen mitmachen.
Ja, also ist schwierig, ne? Und was mir so ein bisschen böse aufgestoßen ist, dass wie sie so ein Vinokourov beim Zieleinlauf gefeiert haben. Also das fand ich persönlich ein bisschen too much mit der Geschichte dahinter.
Als Zuschauer?
Ja, weil man weiß ja auch, EPO hat ja in Anführungsstrichen auch Langzeitfolgen, also nicht nur gesundheitlich schädigende, sondern es gibt ja auch Studien, die sagen, wer einmal da richtig den Arm quasi hingehalten hat, der hat einfach ein ganz anderes Grundlevel. Und insofern ist das ja auch nochmal dann Wettbewerbsverzerrung. Ne?
Das glaube ich auch.
Ja. Wenn die einmal, klar, ich meine, mit Talenten müssen die auch gesegnet sein, sonst wären sie nicht dahin gekommen, erstmal grundsätzlich, wo sie hingekommen sind. Aber wenn du dann ja einfach dein Grundniveau nochmal anhebst durch Doping, ja, dann ist ja überhaupt gar keine Chancengleichheit mehr zu einem, der es nicht gemacht hat. Ne?
Du hast halt mehr Trainingsstunden drin
das und auch
ein höheres Niveau, ja, weil du ja schneller regenerieren konntest durch die Mittel.
Genau.
Ja. Und konntest ein höheres Grundniveau erreichen, auf dem du was natürlich auch länger braucht, um weiter wahrscheinlich runterzugehen, ne, im Alter.
Ja, und da sage ich mal, wenn du einmal so ein wahrscheinlich Wattwerte getreten hast wie Jan Ulrich in deinem Leben, dann weißt du einfach, da weiß der Körper einfach, welche Muskeln er wie anspannen muss.
Ja, das Gedächtnis geht wahrscheinlich dann. Das ist ja dieses sogenannte Muskelgedächtnis. Ja. Und so einer wird immer wieder schnell, selbst wenn er 3 Jahre nichts gemacht hat.
Ja. Der fährt wahrscheinlich mit Bierwampe noch so schnell bergauf.
Ja, aber es ist mir nur so aufgefallen, dass die da halt mitmischen dürfen, ob man da überhaupt drüber sprechen muss oder nicht oder einfach sagen muss, ist ja so what, ist halt wie es ist.
Ja, also cool fand ich es nicht, wie gesagt, man jetzt aussperren kann, darf, ob die sich nicht vielleicht sogar einklagen könnten, ich weiß nicht, ob man das machen würde an deren Stelle.
Nee, wahrscheinlich, also solange sie keine Sperre haben, haben sie keine Sperre, dürfen sie machen, was sie wollen. Kann man trotzdem doof finden, aber wahrscheinlich, aber da gab es ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder, auch ein Kinde, der hat ja sehr viel darüber gesprochen, hat gesagt, das geht nicht, dass die da starten und so weiter. Ja. Kannst du nicht verhindern, es ist halt schade, dass ein Triathlonsport sozusagen, ja, auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Zu EPO-Zeiten weißt du auch nicht, was die gemacht haben, weil es war einfach nicht nachweisbar, aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass der Triathlonsport eher clean zu bezeichnen war als der Radsport, der ja sehr lange daran hing mit Omerta und so weiter. Und im Triathlonsport ist ja, wenn jetzt was passiert, und da gab es ja jetzt auch Dopingfälle, dann ist ja auch wirklich die Kacke am Dampfen. Und dann ist ja auch jeder, der den rausekelt und so weiter. Und da findet man ja kaum Fuß wieder, was auch schon wieder kritisch ist, wo man sagt, Mensch, da hat einer mal einen Fehler gemacht, der kommt nicht wieder rein in den Zirkus.
Ja.
Gab es ja auch die Fälle, glaube ich.
Ja, ich meine, de facto ist das ja auch dann Berufsverbot, ne? Also das kann man ja auch gar nicht so einfach mal eben verhängen. Also es sind ganz, ganz viele Sachen, ne? Und ein Stück weit, ja, vielleicht muss man einen Fehler auch jedem mal zugestehen. Also ja, es gibt einfach Pro und Contra. Irgendwie, es ist echt ein schwieriges Thema. Wie gesagt, ich fand auf jeden Fall, wie die Jungs da gehypt worden sind, das war mir too much. Und
ja, das finde ich auch krass. Gerade das französische Publikum, die ja nun auch selber gestraft sind mit Doping und aber auch mal richtig, auch mit Festina-Skandal und so weiter. Da hätte ich gedacht, dass die eher.
Die habe ich eher das Gefühl, die verzeihen oder haben mehr verziehen als das deutsche Publikum.
Naja gut, so. Aber schlimmer als wir Deutschen kann man wiederum auch nicht sein. Ne? Wird ja spannend im November, die Ulrich-Doku, da bin ich ja wirklich schon mal drauf gespannt, ob man da mal was erfährt. Ja. Na gut, jetzt nochmal zu einem Thema, was unsere Hörer auch immer interessiert. So zum Abschluss ein kleiner Tech-Talk, weil ich das auch immer spannend finde, was du so benutzt hast. Du bist mit einem Cervelo P5, ist schon seit 5-6 Jahren unterwegs, glaube ich, würde ich sagen. Das grün-schwarze.
Genau, seit 2018.
Hier und da haben wir mal dran geschraubt und dran, wie das so ist bei Triathleten, die dann auch mal zu spät zur Inspektion kommen, mal einfach einen kompletten Antrieb tauschen müssen, glaube ich. Erinnere ich mich da richtig?
Ja, doch, war auch mal so. Ja.
War auch
also
mal
inzwischen
so,
bin ich auf diesem Kettenwachsen-Ding unterwegs.
Okay.
Also das ist jetzt, also geputzt war es eigentlich immer, aber irgendwann auch da, ne, ein Stück weit Materialfrage. Ich habe dann immer zu den Wettkämpfen das Material erneuert, um das nicht im Training runterzuscheuern, so ungefähr.
Okay.
So war immer mein Antrieb. Das heißt also, so lange gefahren, bis kurz vorm Wettkampf war, dann neuen Antrieb drauf. Ne,
aber dann war ja auch immer die Kassette gleich kaputt mit.
Genau, alles, das ist dann doof. Letztendlich bezahlst du es doppelt, absolut.
Das heißt, du wachst jetzt, wie machst du das?
Ich habe von Cyclowax, weiß nicht, ob dir das was sagt.
Der Name sagt dir was,
Die haben so ein Komplettset. das habe ich von denen.
Ich glaube, das haben wir sogar jetzt hier mal angefordert oder will ich mal selber ausprobieren. Weil ja, also ich glaube, alle gehen jetzt auf Wachs.
Ja.
Ich scheue mich noch immer vor, vielleicht kannst du mich vom Gegenteil überzeugen, weil das war jetzt noch so das letzte Quäntchen, wo ich sage, oh, ist das nicht mehr Arbeit als vorher?
Ehrlich gesagt, wenn du die Kette so richtig voller Lakritze hast, ist das mehr Arbeit. Also das ist ein anderes Arbeiten, das was ganz, die muss ja auch ein paar Minuten dann kochen, in Anführungsstrichen, da drinnen.
Ja gut,
du kippst die Kette ab, ja. Also sie wird halt erstmal nicht mehr so richtig dreckig. Ne? Und wenn du zum Beispiel, ich habe noch eine Ultraschallwanne dazu, dann schmeiße ich die da rein oder in so ein Einmachglas habe ich so einen Industriereiniger für Metalle. Da schüttle ich das ein bisschen, das geht dann richtig gut raus. Ist einfach ein anderes Saubermachen des Fahrrades. Und ja, danach hast du es halt wirklich richtig schön glatt und oder sauber. Und sauber ist dann nachher auch schnell. Und Wachs ist einfach auch schneller als Kettenfett, Kettenöl.
Also du nimmst, wenn jetzt, sagen wir mal so, wahrscheinlich ist es ja schlauer, dann entweder, wenn man noch eine gute Kette hat, die halt komplett entfetten, wirklich komplett ins Alkohol oder was auch immer rein.
Ja,
also und auch was zwischen den Röhrchen und alles so drin ist, wo man sagt, das darf da eigentlich nicht raus, geht dann raus wahrscheinlich an Fett.
Ja.
Idealerweise macht man es wahrscheinlich, wenn alles neu ist, ist es ja ein bisschen easy, aber selbst dann muss man, glaube ich, dieses, was von Grund auf drauf ist, das Fett runterholen, ne?
Ja, genau. Also am besten ist es ehrlich gesagt, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt Kette und Ritzelpaket neu, den Rest kriegst du noch sauber. Aber sonst ja. Das ist halt einfach drin. Also ich habe es ja auch gemacht mit Ketten, die wirklich nicht dolle verdreckt waren. Ganz sauber kriegst du das nicht mehr. Und ich war auch bei Cyclovex in Nizza. Da waren die und haben nochmal quasi Hand angelegt. Das war ganz cool. Die haben vorher mehr oder weniger so eine Ausschreibung gemacht, wir möchten eine frisch gewachste Race-Ready-Kette haben und dann konnte ich da bewerben, da habe ich eine E-Mail hingeschrieben und dann haben die mir das Rad da wirklich komplett auseinandergebaut und der sagte so, naja, ich weiß nicht, was auf diesen französischen Straßen hier ist, er vermutet, dass die Autos einfach schlechter gewartet sind, ein bisschen mehr Öl verlieren, also er sagte, er hat das an den Ketten gemerkt, dass die schon öliger sind und dann, wenn erstmal Öl drauf ist, selbst wenn das von quasi unten hochkommt, sagt er, dass man das wirklich merkt an den Ketten, dass die nicht mehr so sauber sind und dass sich dann der Dreck da schon wieder ein bisschen reinsetzt. Mehr. Also deswegen, wenn man damit anfängt, wirklich mit Heißwachsen, dann am besten Kette runter, Ritzepaket, wenn das eh runter ist und dann neu einsteigen, als mit altem Zeug, dann ganz raus kriegst du es nicht. Das ist auch meine Erfahrung.
Dann, das heißt, du reinigst und danach kommt es ins heiße Wachsbad rein.
Genau.
Und dann, glaube ich, aufhängen und Überschüssiges noch abwischen und dann aufs Rad wieder drauf, oder wie?
Ja, sag ich mal, also das bei Cyclovex hast du noch so ein Ding, wo das von oben runter tropft, ne, macht die Schwerkraft und das fluide Wachs noch den Rest und tropft da einfach runter, wieder in die Wanne rein. Also ist dann auch sehr, also biologischer ist es auch noch nachhaltiger als Öl.
Und du kannst es, glaube ich, das, was da in den aufgefangen wird, benutzt du mehrmals, ne?
Genau. Das Wachs machst du einfach
das immer wieder heiß. Das wird dann hart und irgendwann machst du es wieder heiß.
Genau, es hält wieder aus, dann machst du es mit dem Kocher wieder heiß und dann geht das wieder los. Und dann, also letzten Endes hast du dann quasi nur ein anderes Arbeiten. Du machst halt vorher, hast du ja mal die Kette durch den Lappen gezogen und so und irgendwann war der Lappen so verpegt, dass du einen neuen brauchtest, das fällt fast aus. Also klar, musst du den Lappen dann auch nochmal durchziehen und so vorher, dann kommt es da rein. Also es ist einfach ein anderes Saubermachen.
Das heißt, du machst letzten mit dem Lappen, ziehst du rüber, damit kein Wachs mehr außen an der Kette so oder zumindest weniger ist.
Ja.
Dann machst du die Kette in den Antrieb rein.
Ja.
Wie lange kannst du denn damit fahren?
Also wirklich super, 400 Kilometer sagen die. Und das würde ich jetzt auch so unterschreiben.
Und dann machst du das Ganze wieder von vorne?
Genau. Dann hast du, wie gesagt, du hast aber eine saubere Kette. Ne? Also das heißt, du klippst die Kette ab, gehst vorher einmal mit dem Lappen dran. Dann bei Cyclovex haben die so einen Reiniger mit dabei, den sprühst du da drauf. Sprühst du natürlich dann auch gleichzeitig auf die Ritzel und so, dass das auch alles tiptop sauber ist. Und dann ist es letzten Endes von der reinen Zeit, wenn du die aneinander stoppst, ist es nicht mehr Aufwand, aber es sind natürlich ein Stück weit Arbeitsschritte, wo du dazwischen Zeit hast. Ne? Also,
ja, gut.
Das ja. Aber
weil du machst nicht mehr am Rad sauber, sondern und wenn du zwischendrin dass dein Fahrrad sauber machst mit dem Strahler und so weiter, dann hat man dann weniger als 400 oder perlt das Wasser einfach ab?
Also die sagen, dass das bei Regen besser hält als Kettenfett, Kettenöl.
Okay, das heißt, also, bei Regen schaffe ich Wie viele Kilometer schaffe ich, wenn ich viel Regen fahre? Die Hälfte dann noch oder was?
Ja, also habe ich fehlen mir jetzt die Erfahrung, aber die sagen, dass du deutlich besser unterwegs bist. Was du natürlich wissen musst, das ist nicht korrosionsschützend. Also du musst dann nach dem Fahrradfahren gleich mit dem Lappen einmal drüber gehen. Dadurch ziehst du das Wachs aber nicht ab, weil das Wachs sich, also gerade das Heißwachs, das drückt sich, presst sich halt gerade am Anfang richtig in die Ecken rein. Und dadurch hast du halt diesen besseren...
Musst du also sozusagen die Kette abtrocknen, damit sie nicht rostet.
Genau, ja. Ja, also einmal ganz kurz mit dem Lappen drüber
ziehen. Aber alle 400 Kilometer, also da musst du ja auch Kettenschlösser ohne Ende haben, ne? Weil die darf man ja nicht doppelt nehmen eigentlich.
Doch, also Cyclowex zum Beispiel hat welche, die kannst du wiederverwenden.
Ach, die liefern dir dann eins mit extra?
Ja, genau. Okay. Wenn du da bei denen eine Kette mitkaufst, die haben einen Kettenhersteller, habe ich vorher noch nie gehört gehabt. Frag mich jetzt auch nicht, wie die genau heißen.
Ach so, ja, das heißt, du fährst dann keine Ultegra oder SRAM-Kette mehr?
Kannst du auch.
Aber wenn du das SRAM fährst, nimmst du halt jedes Mal ein neues Kettenschloss. Wenn du deren Kette fährst, nimmst du halt deren Kette und da geht das wieder verschließbar.
Genau. Ja, ja. Und ja, was mich beschäftigt hat, war die Frage, was mache ich denn im Trainingslager? Da fährst du ja mehr als 400 Kilometer.
Hm.
Und da, ja, habe ich dann zum Beispiel, als ich dann in Spanien saß, dachte ich auch so, was machst du denn jetzt? Also ich hatte dann zum Glück noch eine zweite Kette, die habe ich dann mitgenommen, hatte ich überlegt so. Aber es gibt ja auch dann Flüssigwachs, womit du dann auch mal wachsen kannst. Also dann, das heißt, dann
bist du auch nicht, von Cyclowex direkt?
Nee, das nicht. Nee, okay. Da habe ich Secret Chain okay. Loop, so in der Richtung heißt das. Dann bist du aber de facto wirklich schneller, weil da ziehst du einmal mit dem Lappen dran, dann blitzt die Kette wieder, als wenn du sie gerade frisch sauber gemacht hast, tropfst das rein, das machst du dann mit den Fingern, weil die Finger sind danach ja auch nicht dreckig, massierst das so ein bisschen mehr oder weniger ein und dann lässt du das ein bisschen trocknen und dann kannst du am nächsten Morgen geil gemachte Kette.
Das heißt, diesen schwarzen Dings hast du gar nicht mehr.
Oder ein nur noch ein bisschen. Ja klar, wenn das von der Straße, was da aufgewirbelt wird, ja, das hast du natürlich so ein bisschen, aber es ist halt nicht so, dass ich das in die Kette reinfräst. Und wenn du wirklich gefahren bist, deine 400 Kilometer und einmal in deinen Fingern das so machst, dann merkst du wirklich, das ist einfach Staub und Dreck von der Straße.
Also kein Öl, kein Schwarz genau. mehr, was du von den Fingern nicht
genau. abbrichst. Genau, und das merkst du beim Fingerwaschen dann, ne? Einmal drüber, dann ist es, als wie wenn du Hände gewaschen hast.
Ja, ich muss das mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das für Gravel auch Sinn macht, wo du wirklich im Dreck rumfährst oder ob das eher für Straßenräder Sinn macht. Ich habe auch von Leuten gehört, die haben dann 2-3 Ketten, die sie dann nacheinander wegmachen und dann mal an einem Tag dann alle 3 Ketten
so habe ich es auch
wegarbeiten.
Gemacht. Genau. Also manchmal Zeitfahrrad und Rennrad versuche ich dann so zu timen, dass das immer auf einen Schlag ist.
Also auf jeden Fall mal für uns für ein Video hier mal wichtig, dass wir da jetzt auch mal mitreden können.
Ja, ja.
Weil bis jetzt bin ich da auch zu. Ich hab so ein Dry Fluid, was ich hier super finde, weil das ist für mich der beste Kompromiss, weil es auch wenig Dreck aufnimmt und so ein keramischer Schmierstoff ist. Das ist so ein, ich glaube, Einzelunternehmer hier in Deutschland, der das mal erfunden hat. Das haben wir auch im Shop. Ja. Das ist für mich momentan Mittel der Wahl, weil es wenig Arbeit macht und weil ich halt auch nicht so eine ganz schwarze Kette habe, aber der meint halt auch, ganz ohne Additive geht's nicht. Die Additive machen wohl auch die Kette schwarz. Und er hat halt wenig Additive, weniger als andere Keramikschmierstoffe, also einen hohen Keramikanteil. Aber ich glaube, gegen das Gewachste kommt wahrscheinlich nichts gegen an. Und ich glaube, es wird auch immer mehr convenient. Oder es ist halt auch einfach wahrscheinlich so wie die Tubeless-Technologie. Ja, also, einmal üben, einmal wissen, wie das mit der Milch geht und sich einmal einsauen und danach kann man es vielleicht.
Also ich wäre gerne dabei, wenn du das erste Mal auf so einer richtig gewachsenen Kette fährst. Also du fährst halt los, dann platzt erstmal so 20, 30 Kilometer, wo das überschüssige Wachs dann auch abfällt, ne?
Ja.
Und dann fährt sich's aber wirklich anders. Also geiler.
Ich kann es mir dahingehend vorstellen, weil ich momentan mit Ceramic Speed rumspiele. Einmal mit dem großen Pulli, den habe ich jetzt mal dran, wo ich nicht weiß, ob ich es merke, aber ich habe es im Tretlager, bei einem Rad im Tretlager ausgetauscht gegen Ceramic Speed.
Ja.
Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich es merke und habe gesagt, hier bei dem anderen Rad brauche ich es auch. Ja. Und das ist schon so, wo ich sage, und dann habe ich habe eigentlich das Gefühl, ich weiß ja mittlerweile, ich trainiere ja momentan auch strukturiert, auch deswegen, aber ohne Wettkampfgedanken dahinter, aber schon strukturiert trainiert. Ich weiß jetzt mittlerweile, welche Wattbereiche wie und wie sich das anfühlt und ich habe das Gefühl, es tritt sich irgendwie schöner.
Ja.
Nennen wir mal schöner. Ob ich schneller bin, ist mal eine ganz andere Frage, aber es ist irgendwie, Ich weiß nicht. Und das kann wahrscheinlich, das bildet man sich ja nicht ein. Und du bist ja nun auch hunderte von tausend Kilometern auf Rädern rumgesessen. Du wirst ja auch wissen, was du da spürst. Genauso wie ich früher einen Reifen nicht gespürt habe. Heute weiß ich, ob ich 0,2 Bar zu viel drauf habe bei einem Reifen, der sowieso nur 2,5 drauf hat. Wenn ich da gravele und merke, oh, die Steine sind jetzt aber ein bisschen zu dolle, dann gehe ich hin und mache die Luft raus und weiß, okay, jetzt fährt er wieder geschmeidig über das Geröll.
Ja,
der Tipp, das übrigens, ist, glaube ich, Übung.
Ja, der Tipp übrigens von dir auf der SRAM-Seite, das alles sich berechnen zu lassen,
ja,
war übrigens Gold wert. Habe ich in Nizza nochmal gemacht, um das wirklich nochmal genau abzustimmen. Und das, ja, es fährt sich echt nicht nur komfortabler, auch, würde ich sagen, schneller, sicherer, bergab, bergauf.
Ja, was sicher. Fährst du für eine Reifengröße?
Ich müsste jetzt nochmal umsteigen. Ich fahre nur 25er, aber eigentlich gibt die Felge ja mehr her.
Und ja, das P5 kannst du mit 28.
Genau, fahren. Und auch von der
Felgenmaulweite.
Genau, von der Maulweite macht es eigentlich auch nur Sinn, 28er Reifen da drauf zu sehen, weil die dann richtig der Abschluss, der aerodynamische Abschluss, keine Windkante zusätzlich
und, einbaut. Und tubeless schon oder mit Schlauch noch?
Ja, nee, tubeless.
Okay.
Ja.
Ja, Übersetzung finde ich noch spannend. Was fährst du für eine Schaltgruppe? Shimano, ne?
Genau, ich fahre Shimano Dura-Ace.
Ja.
Ja.
Hast du da was anderes drauf gebaut wegen der bergigen Strecke, oder?
Ja, also, sag ich mal, 14% über längeren Zeitraum. Da habe ich meine Rennrad-Übersetzung eigentlich drauf gebaut gehabt, die mich auch immer durch die Alpen bringt. Also sprich, ich fahre von Rotor da, die ja, leichten Q-Rings, die auch verschiedene Stärken, und hatte da 52, 39 vorne drauf und hinten halt 11, logischerweise für die Abfahrt, und 30.
Okay.
Weil ich auch bergauf gerne ja schnell, also ja, einen flüssigen Tritt habe und nicht, ja, so, nicht mich da so hochwuchte. Außerdem ja habe ich das Gefühl, da komme ich ein bisschen besser mit zum Laufen dann. Also ich habe einfach bessere Beine, wenn ich nicht so eine dicken Gänge trete. Und ja, man guckt ja auch mal so ein bisschen bei Strava, was so die anderen fahren, ne? Also was die Profis dann da vorne fahren. Und wenn du auch siehst, was die für Trittfrequenzen dann letzten Endes haben, die ja, ketten auch nicht so, zumindest bergauf, haben auch eine hohe Trittfrequenz. Also wenn ich zum Beispiel bei den Radprofis, ne, ich meine, so ein Van Aert hat immer so eine 94er Trittfrequenz. Mhm. Der sitzt im Feld und macht zwischendurch mal gar keine Tritte.
Ja, ja, ja.
Darf man nicht vergessen, ne?
Oder okay, sehr, sehr das heißt, langsame Tritte. Mit 52, 11 hattest du dann den schnellsten Gang. Während du sonst auf dem Zeitfahrrad wahrscheinlich auf 55 irgendwas gehst vorne, ne? Oder 54 zumindest. 54,
ja. Ja, also bergab war es auch so, da war es mir dann zu wenig mit 52, ehrlich gesagt. Aber irgendwas musste es ja, war halt die Frage, lieber bergauf locker treten. Und die Abfahrt habe ich mir schon im Gegensatz zu Utah, wo es ja nur gerade auf einer sechsspurigen Autobahn bergab ging, da mit vielen Serpentinen, da hat man schon gedacht, okay, da musst du auch eher antreten, dann brauchst du vielleicht den letzten dicken Gang nicht unbedingt.
Mhm. Ja. Weil du nicht diese lange Gerade hast, ja, wo du genau durchtreten kannst.
Ja, ja,
ne?
Also weil es keine Erholerabfahrt, sondern musstest du wirklich auch immer bis runter immer treten. Aber ja, es waren jetzt schon mal auch zwischendurch so kleine Antritte und dann fehlte dir, Tod musst du in Anführungsstrichen sterben. Ne? Entweder bergauf flüssig treten oder und bergab noch einen Gang haben und ja, oder halt ein Stück weit hoffen, dass man auch oft genug bremsen muss, dass man ja nicht die ganze Zeit gerade durchtreten kann.
Okay, dann wie misst du das? Hast du irgendwie ein System, was Fahrradcomputer, irgendwie Uhr, wie guckst du da überhaupt drauf? Läufst du ohne Uhr? Was ist dir da wichtig? Pulsmesser?
Also erstmal Wattmessung, ne, ganz klar. Ich habe ein Wahoo-Tacho.
Mhm.
Finde ich auch, also ich finde...
Wie startest du den?
Inwiefern, wie starte ich den?
Ja, ja, also wie machst du das? Machst du den schon vorher an?
Ja,
okay.
Ja, der lasse ich durchlaufen. Es reicht auch bis zum Checkout immer, dass er noch genau an ist.
Okay.
Also die Fahrzeit, wenn man dann sieht, ne, wie rausgestoppte Zeit so gesehen und also echt, ja, ich habe den Wahoo vor allen Dingen auch kennengelernt oder schätzen gelernt, weil ich das Routing einfach besser finde. Also
du hast während des Wettkampfs auch eine Strecke immer drauf.
Ja, genau, aber also da im Wettkampf brauche ich es nicht, aber wenn ich zum Beispiel ins Trainingslager fahre, auf ein neues Gefilde, ich war dieses Jahr zum Beispiel in Barcelona, da war ich noch nie, Und da mit so einem Tacho, wo du rechtzeitig das Routing angezeigt wirst und so, finde ich einfach bei Wahoo ein Stück besser. Mhm. Gut, vielleicht hat jetzt Garmin schon eine neue Evolutionsstufe gestartet und hat da Wahoo auch überholt, aber das war mal so das. Und was ich auch sagen muss, bergab echt eine Waffe, wenn du die Karte hast, kann natürlich der Garmin auch, und du dann halt auch mit dem Reinscrollen so ein bisschen, dass du wirklich siehst, okay, die Kurve ist jetzt so und so steil, da kannst du schon echt viel erkennen, wie du die anbremsen musst.
Also das wollte ich nämlich gerade fragen, ja, weil die Strecke während der Fahrt ist wahrscheinlich dahingehend unwichtig, wenn es geradeaus geht, aber bei so einer Serpentinenabfahrt gucke ich dann auch schon mal vorne und weiß, ah, da kommt gleich eine. Ja, ja. Oder ist das nur eine halbe Kurve oder eine ganze?
Genau, ja, ja.
Und also, da nimmst du dann die Pfeiltasten rechts, links, um größer, kleiner zu stellen. Ja gut, genau. Das kann kein anderer außer Wahoo. Ja, okay, ansonsten ist es mittlerweile Geschmackssache, wie du die Kartendarstellung findest. Ja. Wahoo finde ich halt dahingehend gut, dass sie so reduziert ist, dass man wenig abgelenkt wird durch irgendwie Point of Interest und Kram. Mhm. Welchen fährst du, Roam, den kleinen oder den Bolt?
Den Roam.
Okay. Ja, ja. Ja, da kann man ja auch schon viel drauf erkennen.
Ja, ja, also sag ich mal zum im Wettkampf, ne, schon mal ein Stück leichter, kleiner. Ja, ja. Ja, das war so das stechende Argument.
Aerodynamisch, da wirft ja Wahoo auch mit, wobei ich das fast so, weiß ich nicht, ob das so
ist. Ja, aber also auch da nochmal, ich habe keinen Aero-Lenker, also keinen Aero-Cockpit, so. Und in Frankfurt habe ich das Cockpit von Christian Störzer, ne, der letztes Jahr Age Group Weltmeister overall auf Hawaii geworden ist, habe ich das Cockpit so gesehen von ihm übernommen und das war schon abgeklebt. In Frankfurt musste ich das abmachen, weil das wäre ein unzulässiger Windabweiser, ne? Ja, also UCI, klar, darfst du sowieso nicht, aber da musste ich mein Panzertape abmachen, ja.
Wo abmachen?
Am Lenker vorne.
Okay.
Also der Wind normalerweise durchgeht zwischen den Aerobars, ne? Den klebt man.
Triathleten dürfen noch machen, was sie wollen normalerweise.
Ja, ja, aber das war nicht zugelassen. Ja, das musste ich auf jeden Fall abmachen. In Nizza hat das erstmal gar keinen interessiert. Aber da muss ich auch sagen, waren wir vorhin so ein bisschen beim Kostenfaktor. Dann gehe ich in die Wechselzone und alle 3000 Euro maßangefertigten Cockpits, ja, ja, schönen Gruß an Lasse, machst du geil, aber das ist mir das Geld irgendwie, also Lasse Ibert, ne, das ist mir das Geld dann an der Stelle, ja, das habe ich nicht über.
Und, das ist dann 3D gedruckter,
ja, genau,
ja, wo du dann richtig, ja, so eine Schale, genau, um den Arm, ja, hast.
Und das kostet dann irgendwie 3000 Euro. Ja. Und wenn ich mit Panzertape und ein bisschen Pappe mir nicht mal so guten Vorteil verschaffe, was heißt Vorteil? Kann ja jeder selber machen auch.
Ja, ne? Ja.
Ist ja jetzt kein Geheimnis, was da passiert. Und das darf ich nicht. Also sprich, ich kann 3000 Euro Cockpit, das an derselben Stelle, die, ne, das Carbon hat und so weiter, ja, ja, verschaltet aus dem 3D-Drucker, das darf ich nehmen. Aber selbst gemacht mit 1 Euro Panzertape, so gesehen, das geht nicht. Das musst du abbauen. Also das ist auch, ja.
Man, aber so nördlich bist du denn schon, dass du sagst, da gucke ich mal, was ich noch optimieren kann.
Ja, natürlich. Man ist immer noch so auf der Suche nach dem letzten Watt, ne? Aber irgendwann ist das auch eine Preisfrage.
Und dieses automatische Wechseln, die Wahoo-Uhr trägt ja kaum einer, ne? Das, die ist ja leider irgendwie nie richtig im Markt angekommen. Da trägst du, glaube ich, eine Chorus. Die hast du ja auch von uns. Das weiß ich schon. Und wir haben hier vorhin über Garmin-Uhren und ich habe dir so ein paar gezeigt, was momentan so aktueller Stand der Technik ist, um dich da mal ein bisschen zu updaten. Aber da schwörst du ja auf die Pace 2 einfach, weil sie so klein ist, ne?
Genau, also ich finde die für einen Wettkampf unschlagbar. Also das vor allen Dingen auch noch, gut, hat Garmin da jetzt auch, sehe ich bei dir ein Armband, was du richtig festziehen kannst.
Ja, so ein Klettarmband, ne?
Genau. Und die geht einfach, gerade wenn du ein Neo anhast, die geht super über, da geht der Neo super drüber, da reißt auch nichts auf. Ich finde sogar, du kannst sogar den Neo drüber anziehen, sonst bei dickeren Uhren mache ich die immer ab.
Ja, ja.
Bei der geht das auch so drüber, ne? Also das ist, ja, und auch von der Programmierbarkeit, Akkulaufzeit, also für den Wettkampf selber geht da nichts momentan drüber. Also ich bin gespannt. Ich habe schon gehört, wo wir gerade sagt,
die Pace 3, wenn sie
genau
kommt, dann
sie
kannst
steht
du die
in Startlöchern.
Ja, ja. Ist das denn so, dass du auch wirklich alles mitstoppst? Dass du das Schwimmen stoppst du mit? Da guckst du natürlich während des Schwimmens wahrscheinlich nicht großartig drauf. Wenn du aus dem Wasser kommst, guckst du aber schon auf deine Zeit, ne?
Ja, aber meist bin ich so benebelt, dass ich mir nicht merke.
Ah, auch schön. Und das aber, Fahrradfahren nimmst du aber mit der Uhr trotzdem auf, den Wechsel, ne?
Ja, genau. Du hast ja diesen Triathlon-Modus.
Genau.
Ich starte dann meist kurz vorm Start, also die ersten 20 Sekunden, die das Ding dann durchläuft und der Countdown runterzählt und man noch nicht schwimmt, ist mir dann egal.
Ja, ja.
Aber es interessiert mich dann natürlich in der Nachbetrachtung dann schon nochmal.
Ja.
Und ja, wie gesagt, dann beim Wettkampf, wenn du aus dem Wasser kommst, drückst du drauf, bist in der Wechselzone, dann vergesse ich meist, die rechtzeitig zu drücken. Sprich, weiß ich gar nicht, was ich auf.
Ja, aber also,
das macht dann halt der Fahrradtacho. Und beim Laufen war es dann häufig auch dasselbe Problem. Also in Nizza war ich dann auch deutlich zu spät, als ich dann drauf geguckt habe, dachte ich so, fünf Minuten Wechselzeit. Ja, ich bin aber schon ein bisschen auf der Laufstrecke.
Ja, weiß ich gar nicht, ob man das nachträglich sich noch zurecht schnippeln könnte, wenn es wichtig wäre, aber meistens ist es ja auch nicht so wichtig. Aber es ist so, habe ich glaube ich auch immer so gemacht. Der Fahrradcomputer war dann der letztendlich mein Fahrrad aufgenommen hat. Und die Uhr hat das zwar auch parallel mit aufgenommen.
Ja.
Aber ist ja ganz spannend.
Auch, genau. Was ich auch spannend finde, ist, dass die auch häufig, ich wäre mal davon ausgegangen, dass diese NP-Werte wirklich identisch sind, dass dahinter derselbe Algorithmus steckt, aber irgendwie.
Ja, berechnet jeder anders.
Ja, ja, genau.
Also Strava wieder anders als die Fahrradcomputer, die Uhr und was nicht. Ja, ja, habe ich auch schon gemerkt.
Also das finde ich ein bisschen skurril. Ich dachte echt, da steckt so eine.
Ist da nicht sogar so ein kleines R immer manchmal bei Normalized Power, dass der Algorithmus ist komisch.
Ja. Also das muss mir nochmal einer erklären von den ganzen Herstellern, wo das jetzt herkommt. Ja.
Ja, spannend. Und Pulsmesser und so aber nicht, da lässt nur das, was die Uhr mitmisst, wahrscheinlich mal besser, mal schlechter mitlaufen, oder?
Ja, genau. Also ich starte beim Wettkampf nicht mit dem Brustgurt. Das ist auch für mich keine Steuerungsgröße, deswegen.
Auch nicht beim Laufen, wo du dann sagst, oh, jetzt ist mal irgendwie bei 35 Grad der Puls hier zu hoch, ich laufe mal ein bisschen langsamer.
Nee.
Guckst du denn beim Laufen überhaupt drauf?
Auf den Puls nicht. Also ich gucke auf die Pace, das ist mir wichtig. Und auch so Wattmessung beim Laufen habe ich nicht. Also da laufe ich eher dann so nach Körpergefühl und Pace.
Ja. Okay. Ja gut, weißt du ja wahrscheinlich. Wenn du die Pace weißt, du weißt ja, was du willst. Wenn es berghoch geht, weißt du auch, dass die Pace ein bisschen runtergeht.
Ja.
Und Wattzahlen hast du auch voll im Blick, wo du sagst, das kann ich jetzt treten über Stunden und so weiter.
Ja, ja.
Wobei kannst du die hier erzählen?
Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, weil ich den Wettkampf da an der Stelle noch nicht ausgewertet habe.
Was so deine Schwellen sind und wo du dein Wohlfühltempo oder was du denn bergauf fahren würdest, laut Plan?
Ja, also ich bin in Nizza ehrlich gesagt zu locker gefahren im Nachhinein. Also ich bin diesen Stundenanstieg bin ich mit 283 Watt, glaube ich, gefahren, sagte er. Und das weil ich das abgespeichert habe von unterwegs noch.
Ja, ja.
Also im Kopf abgespeichert habe. Weil ich da mir so ein Ziel gesetzt habe, aber letzten Endes war das, glaube ich, ein bisschen zu defensiv, die Taktik auf dem Rad. Klar, weiß man nicht, ne? Sterben geht dann schnell und da ein bisschen mehr hat dann schon deutlich mehr Impact als ein bisschen lockerer. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich auf dem Rad eine zu defensive Taktik gewählt und da reichlich Zeit meiner Meinung nach schon verschenkt.
Und das gewinnt man dann wieder auf dem Laufen, aber nicht wieder so viel zurück, wie man auf dem Rad verschenkt.
Also,
Du meinst, du hättest 300 treten müssen?
Wahrscheinlich, ja. Also,
weißt du das vorher, was hat denn der Trainer gesagt, was du treten sollst?
Also der Trainer macht für alle Pacing, bei mir sagt er inzwischen, ich weiß nicht, zu 99% seiner Athleten macht er ein Pacing. Bei mir sagt er, das funktioniert bei dir, mach, wie du dich fühlst.
Weil okay.
Wir haben da so die, gerade in den beiden Hawaii-Jahren, wo ich gewonnen habe, da bin ich noch relativ Wattmessung noch nicht so normal war, sondern das war dann schon eher außergewöhnlich, dass man da wirklich nach Watt gefahren ist als Age Group Athlet. Da habe ich dann bin ich von den Werten doch erheblich abgewichen, nach unten aber, weil ich da gemerkt habe, ich kann das nicht treten, dann mache ich mich tot. Und
könnte ja die Hitze sein auch, die einem Watt klaut. Das habe ich das Gefühl. So. Wenn du Hitze hast, trittst du 20, 30 Mal Watt weniger, als du sonst gewohnt bist.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber beim Radfahren, so Thomas Hellriegel sagte ja immer, ne, du kannst beim Radfahren fahren, als wenn du nicht mehr laufen musst.
Okay.
Ganz so krass ist es, glaube ich, nicht oder nicht mehr. Ich glaube, das war früher tatsächlich die Taktik. Aber ja, man sollte am Ende keine Radbeine mehr überhaben. Und das Gefühl hatte ich eigentlich. Also,
Und Jetzt schätze ich dich so ein, dass du wahrscheinlich so ein FTP wahrscheinlich 350 plus hast oder sowas als ambitionierter Triathlet. Trittst dann 280, 300, ist das dann immer so, dass man dann schon weiß, dass das sich so wie weit weg ist man von seiner FTP? Also in diesen ganz roten FTP-Bereich gehst du eigentlich normalerweise bei so einer Langdistanz nicht rein, ne?
Nee, eigentlich nicht. Also Nizza hat es natürlich hergegeben, weil die Rampen einfach so steil waren, ne?
Ja, aber dann nur kurzzeitig.
Genau,
vielleicht
kurzzeitig,
mal, ne?
Genau.
Und dann weißt du aber auch, mehr als 350 mache ich nicht, sonst kriege ich zu viel Laktat in die Beine, ne?
Genau, also so bei etwas mehr als 350 siehle ich mich auch ein, kann ich so aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, ja.
Das weiß natürlich dann, ne? Ich meine, ist ja logisch, wenn du so einen 20-Minuten-Test fährst und dann weißt, wann du hochgehst, dann im Wettkampf fährst du ja auch nicht auf einmal Fabel. Zeiten oder Fabelwerte. Das ist einfach so. Und insofern habe ich mir da eine Rennstrategie, wie gesagt, überlegt gehabt. War, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen zu defensiv. Da würde ich heute anders machen.
Na gut, aber es hat ja trotzdem gut funktioniert.
Ja, genau. Das Ergebnis war jetzt nicht verkehrt.
Ist ja ganz cool. Und trotzdem weiß ich ja, dass du, glaube ich, ab und zu in der Bundesliga, weiß nicht, ob du das dieses Jahr noch gemacht hast, aber zumindest in den letzten Jahren viel Bundesliga noch gemacht hast oder hier auch mal Hannover Triathlon mitgemacht und so weiter. Macht das denn trotzdem noch mal so auch mal Bock zu sagen, jetzt fahre ich mal irgendwie eine Stunde an der Schwelle rum und laufe danach noch mal richtig, gebe ich noch Gas? Ist das auch ein Reiz, der dich immer noch ja auch neben dem etwas langsameren Langdistanztempo reizt?
Ja, also ich starte sonst für 96 in der zweiten Bundesliga mit. Ja. Richtig, da bin ich im Team. Dieses Jahr hat sich das allerdings nicht ergeben. Also Hannover, da war ich schon in Nizza. Das war ein Bundesliga-Rennen. Ja. Und deswegen habe ich beim Hannover Triathlon auch gefehlt. Das tut mir auch weh, weil ich so diese lokalen Wettkämpfe.
Das ist ja auch immer cool gewesen. Genau, da startest du ja eigentlich immer.
Ja, genau. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe viermal in Folge oder so gewonnen. Auch den Hannover Triathlon, Limmer Wasserstadt Triathlon habe ich auch ein paar Mal gewonnen. Insofern, da war ich dies aber auch. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und die anderen Wettkämpfe, einmal war ich im Trainingslager, dann war im Frühjahr die Schwimmform auch noch nicht so, dass man mich hätte ruhigen Gewissens mitnehmen können. Es hat sich dann erst wieder so im Laufe des Sommers auf ein gutes Niveau gehoben.
Ja.
Ja. Und deswegen bin ich diese Ausnahmsweise mal nicht gestartet, aber nächstes Jahr wird man mich da, denke ich, mal auch wieder sehen.
Ja, schön, dass du da auch mal ein bisschen erzählst, wie man sich wo da einschätzt mit dem Wattwert. Ist ja hoffentlich für den einen oder anderen Hobbysportler auch interessant, der dann zwar vielleicht mit 100 Watt weniger das Gleiche macht, aber dass man so ungefähr weiß, okay, die treten auch 70 Watt weniger, als sie eigentlich können.
Ja. Ja.
Also das ist ja auch mal ganz schön zu sehen. Bedeutet aber auch, wenn ich jetzt mal als Hobbysportler vielleicht mit dem FTP von 250 so einen Wettkampf mache, dann muss ich auch ganz klar sagen, in so einem Wettkampf, dann darf ich ja eigentlich auch nur 180 treten, prozentual vielleicht 190 oder so. Ne? Aber dann ist auch ganz klar, da ist nichts mit 250 Watt und an dem Schnelleren dranbleiben. Ja. Sonst platze ich wahrscheinlich auch irgendwann weg.
Ja, und auch also eine Sache, also FTP ist auch nicht alles, ne? Also das heißt nicht unbedingt, dass du das auf dem Asphalt bringst. Also ich bin mal vor 2 Jahren haben wir mit ein paar Jungs in Frankfurt so eine Feldbergtour gemacht.
Ja.
Und da war einer mit dabei, der war fit, muss ich erstmal dazu sagen. Der war nicht irgendwie krank oder so. Aber der war mal bei den Swift Top 200 in der Weltrangliste.
Okay.
Und das wirst du nicht, wenn du aus Pappe bist. Und
ich
war oben Erster von den ganzen Jungs am Feldberg.
Ja, ja.
Und nicht das Swift- und Wattmonster, wie ihn seine Kumpels vor allen Dingen auch nennen. Also wirklich ist das Wattmonster.
Ja, gut, wer weiß, ob er nicht mehr wiegt oder was auch immer auch. Ne? Das ist ja auch immer.
Ja, gut, aber Swift ist ja Watt pro Kilogramm, wenn du ehrlich bist. Ja.
Also das heißt, nee, aber das habe ich schon oft gehört, dass auch Leute, die dann bei Swift gewinnen können, einfach. Also so einer wäre ich ja auch. Bei Swift hier. Mache ich auch bei dieser Liga mit hier im Winter, wo die 96er auch teilweise mitstarten, also Landesliga und so, damit so startet. Da kann man dann schon mal mithalten, ne? Aber im echten Rennen würde ich ja in da jeder Kurve erstmal 10 Meter verlieren, weil ich nicht um die Kurve komme. Ja. Das ist ja schon ein ganz anderes Leben. Aber trotzdem auch der ein oder andere Profi, der da rausgeholt wird, ne?
Ja.
So, dann haben wir es. Dann haben wir jetzt aber so Tech-Talk-mäßig. Gibt es sonst noch irgendwelches, was wichtig ist, wo du sagst, das muss man unbedingt als Trier oder das ist dir ganz, ganz wichtig, was du als Technik da änderst oder mitnimmst oder machst? Jetzt mal so, ja, Neoprenanzug, einen Aero-Anzug oder einen aerodynamischen Anzug halte ich ja für selbstverständlich fast schon.
Ja, ja.
Schuhe, Keine Ahnung. Trägst du Socken?
Ja, tatsächlich, diese 9-Euro-Socken. Ich laufe dann auch da drin, also ja. Ich habe ja gar keine Probleme.
Okay.
Unter Neo kannst du ja sogar auch Stulpen anziehen. Geht natürlich, ging in Nizza nicht, weil es war neoprenfreies Schwimmen.
Was heißt Stulpen? Ach, das sind diese, die
Calves, genau.
Ach, ja. die bringt das was tatsächlich? Habe ich ja nie gemacht.
Ja, ist ja dann, also da hast du ja schon die aerodynamische Socke quasi an, nur dass du hier den Abschluss nicht hast.
Da musst du, das machst du wegen der Aerodynamik oder dafür, dass du beim Laufen bessere Waden hast?
Wegen der Aerodynamik. Das sind aerodynamische Socken. Ne? Also das, die.
Und diese, das ist nicht Kompressions.
Ja, so ein bisschen Kompressionseffekt wärmen die mit, aber das, ich merke da keinen Unterschied.
Also, okay, also du kannst mit und ohne gleich schnell laufen.
Ja.
Läufst du die Carbon-Schuhe?
Ja, klar. Also das geht ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr.
Ist das wirklich ein Game-Changer? Wie viel schneller machen die? Die schneller hast du das? Ja,
also
ist das so ein Gefühl wie beim Ceramic-Speed-Tretlager und bei der gewachsenen Kette oder ist es messbar?
Also da finde ich es messbarer als anders. Also ich finde, du läufst 3 bis 5 Sekunden auf einen Kilometer auf jeden Fall schneller.
Ich laufe ja jetzt mit Schuhen ohne Sprengung und so barfußschuhmäßig bin ich ja unterwegs. Ja. Deswegen traue ich mich da ja. Ja gut, umgekehrter Weg wird wahrscheinlich verletzungsmäßig kein großes Problem sein. Ja. Aber ich habe es ja echt noch nicht ausprobiert. Aber das ist ja so, wo ich sage, eigentlich will ich ja Natural Runner sein, aber jetzt auf einmal wieder noch mehr Dämpfung, noch mehr Sprengung. Und die sind ja so riesig,
ja,
ne?
Ja.
Also du bist ja wie 3 Zentimeter ja, größer.
Das ist auch ein völlig anderes Laufen. Also es ist so ein bisschen, als wenn du so am Anfang, als wenn du über eine Weichbodenmatte läufst.
Okay.
Und dann aber gleichzeitig so merkst du, rauskatapultiert wirst. Und also es macht auch schon was mit dem Laufstil. Also bei mir ging zum Beispiel die Frequenz dann runter. Dadurch, dass du halt gefühlt länger in der Luft gestanden hast, bei dieser Katapulteffekt von dem Carbon.
Aber und wie weit runter? Bist du denn eine sehr hohe Frequenz gelaufen? Oder?
Ja, es war einfach so 2, 3 Schritte die Minute weniger. Okay.
Wie viel läufst du? 180? 170?
Ja, also das hängt ja natürlich insbesondere von der Geschwindigkeit ab. Ne?
Ja, aber also, bei so einem normalen, schnellen Tempo?
Ja, so um die 175, 180, ja.
Okay.
Ja.
Krass. Und ist das denn nicht so, muss man sich da auch adaptieren oder kriegt man da auch Wade von, wenn man das nicht gewohnt ist, weil es ein anderes Springen ist oder weil du sagst Weichbodenmatte, das stelle ich mir so vor wie im Sandlaufen oder ist das dahingehend easy, weil du ja unterstützt wirst und eigentlich weniger Kraft brauchst?
Also es wird schon berichtet, dass die Verletzungsanfälligkeit steigt. Also man sieht ja auch jetzt bei Leichtathletik-WM, da haben die Deutschen auch nicht so gut abgeschlossen. Und die haben halt auch dann moniert, es sind halt viele auch mit den Carbon-Schuhen jetzt mit den typischen Läuferverletzungen verletzt gewesen, sprich Achillessehne, Plantarfaszie und so weiter. Also das hat da auf jeden Fall einen Impact drauf, einen höheren Impact als mit normalen, lockeren Schuhen. Deswegen, also ich setze das auch nicht immer ein, weil eine Podcast-Folge sagt das ja, die wir gemacht haben, ich eine unglaubliche Verletzungshistorie im Laufen gehabt habe und deswegen überhaupt erst mit dem Triathlon reingerutscht bin, weil ich immer verletzt war und immer aufs Rad musste. Und deswegen hat das auf jeden Fall bei mir nur einen dosierten Eingang im Training, nicht bei jeder Tempolaufeinheit.
Das bedeutet, du läufst einmal in der Woche mit den Schuhen, damit es nicht verlernt, sind den Rest mit normalen, in Anführungsstrichen, Schuhen.
Genau.
So aber immer mit Sprengung wahrscheinlich irgendwas.
Ja, genau.
Hast du da verschiedene Schuhe, also auch so diesen Läufertrick, dass man nicht immer den gleichen Schuh trägt, um verschiedene Muskulaturarten oder sich nicht um an einen Schuh zu gewöhnen?
Ja, klar. Also ich habe so einen, sag ich mal, in Anführungsstrichen, einen gut gedämpften, so einen Sofaschuh für die langen Läufe, die langen, lockeren Läufe. Dann halt, ich setze es meist ein bei den sehr wettkampfspezifischen Intervallläufen, dass ich mit dem Carbon-Schuh dann auch laufe, weil das so ja einfach am nächsten dran ist. Und da soll er ja auch funktionieren, in Anführungsstrichen, am Fuß. Währenddessen dann, wenn ich sowas wie 200er laufe, dann eher auf einen Nicht-Carbon-Schuh zurückgreife.
200er sind 200 Meter
genau.
Sprints oder irgendwas.
Ja,
okay. Genau. Oh ja, gut, da bist du, okay. Und ist das denn auch so, dass man diese Carbon-Schuhe nach 200, 300 Kilometern wegschmeißen muss? Trackst du das dann auch?
Ja, ich habe einen Laufsensor, also einen Wattsensor, und da kannst du
Stride?
Genau, den Stride. Und den habe ich mal über Adidas quasi bekommen.
Okay.
Und auch wenn ich keine Adidas-Schuhe habe, die haben so ein Programm rausgebracht, wo die Daten einfach haben wollten.
Okay.
Und da trage ich dann immer ein, welchen Schuh ich da habe. Und das macht aber bei Strava, kannst du ja genauso machen.
Ja, also ja, ja, okay.
Oder auch bei Garmin in der App kannst du ja auch. Also das mache ich dann in dem Fall über die Stride-App.
Ja, krass. Naja,
und du merkst halt wirklich, der Abrieb an den Dingern, das ist schon echt ekelig. Also
ist das die Sohle, die unten dann einfach mehr weicher ist oder was? Oder
das ja, genau, die Sohle ist halt nicht so
abriebfest. Weil das Carbon müsste ja eigentlich stabil bleiben.
Ich habe aber auch das Gefühl, so innerhalb, ich habe jetzt den einen Schuh die ganze Saison, der Effekt ist, also entweder habe ich mich daran gewöhnt, weil ich hatte das Glück, den Elite-Schuh von Saucony zu bekommen.
Mhm.
Und am Anfang, also bin ich wirklich so Fabelzeiten für mich gelaufen und der Effekt, habe ich so das Gefühl, über die Saison ist jetzt ein bisschen nachgelassen, also nicht komplett weg. So, und natürlich das Mesh, also wo der Fuß drin ist, ne? Das Textil, das lässt auch nach mit der Zeit. Also das ist halt auch einfach dünner gemacht. Und wenn du zum Beispiel beim Laufen so ein bisschen scheuerst irgendwo, dann hast du da natürlich schneller ein Loch drin als beim normalen Schuh, der einfach für Kilometer mehr auf Lebensdauer ausgerichtet ist.
Aber du hast keinen Schuhhersteller. Du läufst mal den, mal den, mal den oder läufst du nur Saucony?
Ich laufe eigentlich nur Saucony, ja.
Okay. Aber bist nicht gesponsert von denen?
Nee, das nicht.
Schade eigentlich. Vielleicht können die das ja mal machen. Gibt es denn da auch Ansätze, wo man sagt, wenn die schon so wenig gelaufen werden, hier ist die Recycling-Idee oder schickt die ein oder gibt die Leuten, die sie dann einfach in der Freizeit tragen oder was, oder trägst du die einfach dann in der Freizeit? Hast du da mal Konzepte gesehen oder? Weil das ist ja eigentlich so ein Gedanke, den man so hat, wenn man sagt, okay, ein Schuh hält nur 200-300 Kilometer, was macht man mit dem danach?
Ja, also das normale zu Fuß gehen mit dem ist eigentlich auch nicht geil, weil du hast so dieses Abrollen, das fühlt sich total unnatürlich an beim Gehen.
Okay, okay.
Beim Laufen ist es geil, aber beim Gehen, also ich finde es total
merkwürdig. Also den kannst du auch nicht als normalen Schuh dann tragen?
Finde ich nicht, nee. Also es gibt, ein Kumpel von mir hat so ein Nike, wo, die gibt es ja dann auch nach ich sag mal, nach Wettkampf. Also es gibt da so dieses Elite-Modell und einer, der auf ein bisschen mehr ist. Mhm. Den zieht er auch so normal an. Da sieht er auch nicht aus, als wenn er auf rohen Eiern unterwegs ist. Aber ich finde, wenn du die Top-Modelle läufst, egal von On, Nike, Adidas, Hoka oder Saucony, das gibt halt auch ein ganz komisches Gangbild.
Ja.
Siehst du den Leuten direkt an, dass sie so einen Schuh anhaben.
Aber ich glaube, ein normaler Laufschuh ist auch nach 500, 600 Kilometern durch, wenn du richtig damit hart trainierst. Ne?
Ja.
Also wenn du da jetzt nur mit rumjoggst oder dieser Weichschuh, der hält wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber ist schon,
ja gut. Aber es hat die dreifache Lebensdauer, ne?
Ja, ja.
Dann 200 zu 600.
Ja, wäre halt interessant. Ich weiß nicht, ob das kriegst du wahrscheinlich gar nicht mit, aber da werde ich mal selber googeln, ob es da überhaupt, kann ich ja in der nächsten Sendung nochmal drauf kommen, ob es da wirklich Ideen gibt zu sagen, ja, was machen wir denn mit den Schuhen? Also einfach theoretisch dieses Carbon rausnehmen und in den nächsten Schuh einbauen wäre ja eine Idee, weil ich glaube, das kann eigentlich nicht ermüden. Ich glaube, das ist wenn der Schaum drumherum.
Ja, ja, das würde ich auch sagen. Das ist, ja.
Aber krass, vielleicht muss ich das auch mal ausprobieren. So, wobei bei meinem Tempo vielleicht auch wurscht. Also es ist dann wahrscheinlich eher ich glaube, da muss man dann schon deine Klasse oder vielleicht ein bisschen darunter sein, wo man sagt, da macht es Sinn, weil ich habe auch schon gehört, dass so Leute, ich würde mich jetzt mal einschätzen, ich kann halt 4,16 kann ich ja vielleicht auf 5 bis 10 Kilometern laufen. Hm. Da macht das ja dann gar keinen Sinn, dass ich statt 4,16 4,11 laufe. Aber in deinem Fall macht das ja dann schon Sinn, weil das ja dann in Minuten hochgerechnet wird auf dem Marathon. Hm. Ja, spannend. Also dann vielen, vielen Dank. Dann sind wir jetzt hier am Ende der Sendung. Vielen Dank für die Einblicke. Vor allem das Technische war auch nochmal spannend. Habe ich gar nicht so mit gerechnet. Da kriegt man ja auch das mit den Schuhen, das mal aus erster Hand das zu erfahren. Also der eine oder andere sagt ja schon mal bei YouTube, wie es so läuft. Oder es werden Tests gemacht, aber ja, spannendes Thema.
Ja, ich habe ja in Anführungsstrichen nichts zu verheimlichen, ne?
Nee, genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du halbwegs oder möglichst komplett verletzungsfrei durch die nächste Trainingsphase durchkommst, weil das ist, glaube ich, das, was sich jeder wünscht. Das ist für jemanden wie mich, der keine Wettkämpfe macht, eigentlich auch der Ansporn zu trainieren und keine Wettkämpfe zu machen. Dann kann ich mich wenigstens nicht verletzen in den Wettkämpfen, weil ich glaube, das ist da, wo man oft over the top geht und sich dann vielleicht verletzt. Also das ist, glaube ich, so das, was wir alle Sportler immer am wichtigsten finden, möglichst verletzungsfrei. Wobei Radfahren ja meistens immer geht oder Schwimmen notfalls.
Wobei die nächste Trainingsphase würde ich gerne überspringen, verletzungsfrei. Also da, die ist eher auch ein Stück weit am Glas, ne? Also man Okay. Ich hole dann immer auch das nach, was ich mir im Sommer alles verkneife. Treffe mich dann auch mal mit Kumpels gerne auf ein Bier. Also die Saison muss nicht so super laufen.
Okay, okay. Aber so. Da bist du dann auch wirklich, wo du sagst, jetzt cheaten ohne Ende? Oder achtest du da trotzdem noch, dass ab und zu mal ein Vollkornbrot isst?
Ja, das auf jeden Fall. Aber sag ich mal, wenn wir einfach auch unter der Woche mal ein Bier trinken wollen, ne, dann machen wir das. Also dafür bin ich dann halt auch nicht mehr Profi, um dann an der Stelle das Leben zu genießen. Also gibt auch Leute, die sagen, wahrscheinlich bin ich genau deswegen auch so lange schon auf so einem Niveau mit dabei, weil ich dann im Winter auch mal 5 Grad sein lasse. Also ich verliere dann trotzdem nicht das Training aus den Augen, das nicht. Aber
Aber die Disziplin im Alltag.
So genau, die Disziplin im Alltag, die ja leidet oder da hole ich mir die nötige Härte für den Rest des Jahres.
Lebst du denn den Rest des Jahres alkoholfrei? Ja, wahrscheinlich, ne? Bis auf, ja, oder macht man da auch mal ein Glas Wein abends?
Ja, schon. Also ganz ehrlich, ja. Also als Profi habe ich mir das verkniffen. Und jetzt ist halt schon so, aber ich achte dann drauf, dass es bei einem Glas bleibt und nicht das Glas 0,7 Liter hat.
Ja, okay, verstanden.
Ne, also das, ja. Das.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt komplett ausrastest und sagst, ich trinke jetzt jeden Abend. Also das muss ich mir jetzt auch nicht so vorstellen
in der
Off-Season. Das ist dann ja auch eher so, dass du sagst, dann darf es vielleicht mal eine halbe Flasche sein, aber müssen nicht 5 sein, ne? Dass du dich so komplett an die Wand, oder passiert das auch mal?
Also es ist jetzt am Sonntag,
als wir aus
Nizza zurückgekommen sind, ist es passiert.
Okay. Na
aber gut. Ja, das
sei dir verziehen.
Ja, man muss immer auf Feste feiern, wie sie fallen.
Ja gut, da hat es ja auch Grund zum Feiern.
Ja.
Okay.
Ja, nee, aber da muss ich ehrlich sagen, das ist für mich dann auch so, ich lasse das dann auch mal gut sein. Und man hat ja auch Freunde außerhalb des Triathlons und die trinken dann gerne
und mal. Chips und Schokolade und sowas muss man sich auch relativ verkneifen, ne? Bis auf ein paar Ausnahmen, ne?
Ja, habe ich ganz ehrlich gesagt die letzten Jahre nicht gemacht. Also ich war, was Ernährung angeht, echt wirklich schlecht.
Okay.
Aber ich habe jetzt angefangen, viel mehr in den Trainingseinheiten auf meine Kohlenhydratzufuhr zu achten, sprich auf meine Energiemenge, die ich verbrauche. Und seitdem habe ich abends auch gar nicht mehr so einen Japp auf Schokolade. Also ich habe früher mal so eine große Milka 300 Gramm Tafel vernichtet an einem Abend.
Ja, aber das ist ja der Trick, den ich jetzt schon öfter gehört habe, wenn du sich nicht auf dem Rad aushungern. Also ja, und das, seitdem mache ich das sogar, wenn ich merke, oh, die Energie geht runter, dass ich selbst eine Viertelstunde, bevor ich nach Hause komme, mir noch einen Riegel reinziehe im schlimmsten Fall.
Ja,
spannend. Da kann ich dir einen Podcast empfehlen. Mit Roger Mielenk, der nochmal Wettkampfernährung und so weiter von Squeezy, hatte ich hier. Ja. Da habe ich 2 Podcasts gemacht. Einfach Roger Mielenk, Enjoy Your Bike googeln, dann findest du das oder ich schicke es dir nachher mal. Ja. Der hat einen schönen Podcast gemacht zur Wettkampfernährung. Wie viel Kohlenhydrate, wo die Fehler sind und da weißt du wahrscheinlich auch, ne? Statt Magnesium lieber Salz, ne? Magnesium, da rennst du dann aufs Dixi-Klo und Salz hilft dir aber bei den Krämpfen und solche Sachen. War ein schöner Podcast. Also auch sicherlich für viele, viele. Das meiste wirst du wissen, aber ich glaube, der ist trotzdem mal ganz spannend. Empfehle ich dir hiermit. Gut, jetzt haben wir auch lange hier gemacht. Gerne, würde ich mich freuen, weil bei vielen Podcasts kriegt man gar nicht so mit, ob die Leute da draußen was mitgenommen haben. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr was da mitgenommen habt und vielleicht auch irgendwas gelernt habt, wo ihr vorher das noch nicht wusstet und so weiter. Du hast uns ja viele Insights gegeben und vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dann bis zum nächsten Mal vielleicht, nächstes Jahr nach Hawaii. Okay.
Ja, wäre ein Ziel, ne?
Alles klar, tschüss da draußen.
Tschüss.